Wer redet, ist nicht tot.
Willkommen zu einer neuen Folge der Wissenschaft, worin Florian Freistetter und Holger Klein sich über Neuigkeiten aus der Wissenschaft austauschen. Hallo Florian.
Hallo Holger.
Ich habe was Neues aus dem Universum.
Oh Gott.
Das ist schrecklich. Der Mond schrumpft.
Pah, die hätte ich auch gehabt.
Okay, dann erklär du das.
Holger, der Mond schrumpft.
Ja. Was heißt denn das? Also verliert er auch an Masse? Kriegen wir dann hier irgendwie
ein Gezeiten? Morgen ist er weg.
Aber dann kriegen wir dann nicht auch ein Gezeitenproblem, wenn er kleiner wird? Oder bleibt die Masse gleich?
Es ist alles nicht so tragisch und dramatisch, wie sich das anhört. Der Mond schrumpft, aber jetzt nicht, dass der jetzt tatsächlich irgendwie morgen weg ist und auch nicht irgendwie so, dass wenn Vollmond und Halbmond und dann ist er weg oder wie so, also das ist alles nicht, um was es geht. Er verliert auch keine Masse, also das ist auch nicht das, um was es geht. Die Masse ist immer gleich, aber es passiert im Wesentlichen das mit dem Mond, was passiert, wenn, ich überlege gerade einen schönen Vergleich aus dem Alltag, hast du schon mal, wenn du irgendwas lackierst und es trocknet, dann wirft es Falten.
Genau, dann reißt es.
Weil das Ganze, das ist glaube ich ein anderer Effekt. Nee, vergesst das alles wieder, ich habe das nicht gehört, Scherzartruf. Es geht einfach darum, dass der Mond früher heiß war, jetzt ist er wieder immer kühler und wenn was abkühlt, dann schrumpft er, weil halt sich das zusammenzieht. Es gibt sicherlich ein wunderbares Beispiel aus dem Alltag, das mir jetzt einfach nur gerade nicht anfällt. Kuchen irgendwie, das Soufflé, das zusammenfällt oder irgendwie sowas vielleicht.
Ja.
Wie auch immer. Also der Mond war, alles war früher heißer als heute.
Ja.
Das galt auch für den Mond. Und die Planeten und Monde, und der Mond ist ja auch nicht klein, brauchen halt ein bisschen länger, bis sie abkühlen. Und Jupiter zum Beispiel erzeugt immer noch jede Menge Wärme. Unsere Erde ist innen drin immer noch sehr heiß. Es liegt vor allem an den radioaktiven Elementen, die da drin sind. Und im Mond werden auch ein paar drin sind. Also der Mond ist immer noch sehr warm innen drinnen. Nicht so warm wie die Erde, aber halt immer noch warm. Aber er war früher noch wärmer und kühlt ab. Und während er sich abkühlt, zieht er sich zusammen.
Mhm.
Und dieses Zusammenziehen, da schrumpft er eben. Und dieses Zusammenziehen, das verursacht auch tektonische Aktivitäten. Also Mondbeben in dem Fall. Und die hat man gemessen. Und sehr passend für das Jahr 2019, man hat sie gemessen mit den Instrumenten, die Apollo-Missionen darauf gebracht haben.
Und zwar im Jahre 1960.
Nee, 1960 war doch überhaupt nichts im Weltall außer Sputnik. 1969 war die erste Apollo-Mission, darum haben wir dieses Jahr ja 50 Jahre Mondlandung. Aber die Experimente, um die es hier geht, die sind von 12, 14, 15 und 16 die Apollo-Missionen gebracht. Mhm. Das glaube 12 war glaube ich auch noch 69, also passt das Jahr eh. Und die haben 28 Mondbeben registriert, relativ schwach. Also wenn die bei uns auf der Erde stattgefunden hätten, wären das irgendwie Stärke 2 bis 5, also 4, 5, das ist das, was du halt gerade so merkst, aber ich glaube so, ich habe die Daten nicht im Kopf, aber ich glaube so Erdbebenstärke 4, sowas haben wir in Deutschland und Österreich immer wieder mal. Mhm. Und das ist jetzt auf der Erde kein großes Drama, aber man kann das natürlich messen und man hat es auf dem Mond gemessen und ein Teil davon, weiß man auch, ist passiert, weil da Asteroiden auf dem Mond geknallt sind und da ein bisschen gewackelt, aber ein paar tatsächlich stammen vom Mond selbst und das hat man jetzt, diese alten Daten mit neuen Daten kombiniert und zwar mit Daten vom Lunar Reconnaissance Orbiter. Das war vor ein paar Jahren eine Mission der NASA, die halt um den Mond rumgeflogen ist und den ganzen Mond extrem genau kartiert hat. Also so genau, dass du wirklich auf den Bildern die Fußspuren der Astronauten sehen hast können. Also und die Flagge und den ganzen Krempel, den die da rumstehen haben lassen. Und mit diesen Daten haben die dann auch zeigen können, dass tatsächlich die Epizentren von diesen Beben, die wirklich vom Mond selbst kommen, genau in solchen Bruchzonen liegen. Also quasi so halt tektonische
Subduktionszone.
Naja, sowas haben wir am Mond nicht, weil da subduziert nicht so viel. Aber halt also im Prinzip die Verwerfungen, die entstehen, wenn der Mond schrumpft, weil dann müssen irgendwie, der Mond ist ja kein Luftballon, der ist ja aus Gestein, das heißt, wenn der schrumpft, da kann das Gestein wieder nicht irgendwie, da gibt's halt, bauen sich Spannungen auf, wenn der schrumpft und irgendwann entlädt sich das und dann gibt's ein Mondbeben. Und genau das hat man gemessen. Und das ist ziemlich cool, weil, so aktive Tektonik sieht man nicht so oft außerhalb der Erde. Also wir haben das auf Io gesehen, dem Mond von Jupiter. Mhm. Wir haben es ein bisschen gesehen auf den Eismonden, das ist also die Eisversion von Tektonik.
Und auf dem Venusmond Tetra.
Ja, schon wieder. Du kommst ja über dieses komische Venusmond Tetra und ich habe, das ist irgendein Uralt-Science-Fiction oder irgendwie sowas, oder? Nee, interessant, satirisch Zeug, oder?
Papa Ante Portas, ein Loriot-Film ist
das. Ach das, ja, genau, ja. Den habe ich auch mal gesehen, aber nicht so sehr, dass er mich irgendwie nachhaltig beeindruckt.
Der Venusmond Tetra hat seine Umlaufbahn verlassen und rast auf die Erde zu.
Ja, das hatten wir sogar schon mal als Episodentitel. Stimmt. Aber... ja, Venus hat keinen Mond. Vermutlich, weil der Venusmond Tetra seine Umlaufbahn verlassen hat und auf die Erde zugerast ist.
Genau.
Nee, aber der Mondmond, der Erdmondmond, der ist immer noch da, wo er ist und schrumpft, weil er abkühlt und sich dabei Mondbeben aufbauen, die sich dann entladen und dann gibt's Bruchzonen. Und das ist cool zu wissen, weil wir dadurch... ja, besser verstehen können, wie halt Himmelskörper funktionieren. Also wir haben halt irgendwie, das ist halt das Ding, bei Sternen kann man relativ einfach die Eigenschaften quasi aus der Ferne untersuchen und auch Sternbeben können wir mittlerweile auch relativ einfach messen, also die Schwingungen in Sternen und dadurch, also Asteroseismologie heißt die Disziplin, und rausfinden, was im Inneren von Sternen vor sich geht durch diese Asteroseismologie. Aber bei Himmelskörpern ist es halt schwierig, weil da haben wir halt im Wesentlichen momentan nur die in unserem Sonnensystem und von denen, da gibt es halt irgendwie vier davon sind Gasplaneten, da tut sich eh nichts, was Tektonik angeht, und die Venus können wir auch nicht aus der Nähe beobachten, weil die voll mit Wolken ist. Und insofern ist es halt cool, dass wir halt jetzt beim Mond, also dem nächsten Himmelkörper, den wir haben, wo wir auch schon mal waren und wo wir theoretisch wieder hin könnten, dass wir da jetzt ja auch tatsächlich solche Beben beobachten und erforschen können. Das ist ziemlich cool.
Irgendwann zerreißt den Mond und dann haben wir hier Seven Eves, ich sag's dir.
Nein.
Doch. Na gut.
Gut, wir werden es sehen. Also ich,
genau, wir werden es ja sehen.
Wenn du recht hast, zeige ich dir ein Bier.
Das ist nett. Ein Mondbier. Ja. Gibt es sonst was Neues aus dem Universum?
Ja, es ist jede Menge passiert im Universum. Also gucken wir mal, was wir hier haben. Wir haben vielleicht mal was, jetzt nicht aus der großen, spektakulären Mega-Schlagzeilen-Ecke, sondern etwas über seltene Erden außerhalb der Erde.
Oh.
Also seltene Erden.
Astrobergbau.
Ja, da kommt auch noch was dazu, was ist anderes. Also in dem Fall geht's, also seltene Erden, wird die Hörerschaft wissen, sind diese ganzen Elemente, die eigentlich gar nicht so selten sind, die sind nur nicht so einfach zu kriegen. Mhm. Also eigentlich geben tut's eigentlich ziemlich viel von dem ganzen Krempel, die haben alle so komische Namen irgendwie.
Tantal und so, ne?
Ja, und Yttrium und Skandium, da gibt's dieses komische Kaff in Schweden, wie ist das, Ytterby? Nachdem, glaube ich, irgendwie, das ist ein bisschen eine alte Bergwerkssiedlung, und das, nachdem sind, glaube ich, irgendwie vier oder fünf Elemente benannt. Da gibt es irgendwie Yttrium, Ytterbium, Terbium, Erbium und Yttrium habe ich schon gesagt. Also vier oder fünf Elemente heißen nach diesem Windskaff.
Laudanum, Barbarorum und Kleinbonum.
Ja, genau. Aber jedenfalls, also das sind diese seltenen Erden, die halt für die Hochtechnologie, die wir halt haben, ziemlich wichtig sind auf der Erde, für den Bergbau. Aber in dem Fall geht es gar nicht darum, sondern es geht um Exoplaneten, also die Planeten anderer Sterne. Und in dem Fall einen Planeten, der den Namen Kelt 9 trägt, also Kelt wie die Kelten, nur ohne N hinten dran.
Vielleicht kommen da die Kelten her.
Nee, ich glaube, Kelt ist einfach nur, das ist wieder ein Akronym für irgendwas, aber ich weiß gerade nicht für was.
Möchtest du hier wirklich die Präastronautik bestreiten?
Ja, ich bestreite.
Ich bin heute auf Krawall gebürstet, du merkst es.
Ja. Die kommen, die Aliens vom Venusmond Tetra waren das. Nein, also Kelt, ich schaue gerade nach, was für ein Akronym das ist. Also das ist halt irgendwie.
Erich von Däniken wäre jedenfalls nicht stolz auf dich.
Ja, das ist auch gut so, den habe ich ja schon mal gesehen.
Stimmt, ich erinnere mich.
Das ist das, auch ein netter Name, das Kilo-Degree, also Kilograd, Kilo-Degree, Extremely Little Telescope.
Extremely Little Telescope, ist schön. Zur Einweihung wurde auf der kleinsten Geige der Welt gespielt, das war das traurigste Lied.
Wahrscheinlich, ja. Also ich gucke mal, wo das herkommt, aber das ist halt hier, das ist vermutlich so ein Roboter-Teleskop-Dingens, ja genau, gehört der Ohio-Universität, und ist halt noch ein paar anderen Uni machen damit. Das sind zwei so kleine Roboterteleskope, die vermutlich irgendwo rumstehen. In Arizona stehen die, ja genau, in Arizona stehen viele Roboterteleskope. Und mit denen werden halt, das ist so, Exoplaneten kann man ja mittlerweile auch mit kleinen Teleskopen entdecken, weil man da die Helligkeit von Sternen messen muss. Also bei einer Methode, dann misst die Helligkeit von Sternen und guckst, ob die periodisch quasi blinken, weil das heißt dann, dass ein Planet von uns aus gesehen den Stern umkreist und halt immer, wenn der Planet vor dem Stern vorbeizieht, wird er ein bisschen dunkler. Und Helligkeit kann man mittlerweile recht gut messen, so gut, dass du halt hier tatsächlich so extremely little drifts tatsächlich, das sind im Wesentlichen, das sind irgendwie Teleobjektiv oder sowas, 4,2 Zentimeter Öffnung haben die. Also,
ach, das geht aber.
Das ist, ja, das ist jetzt irgendwie, es gibt dann noch eine Adaption, sehe ich, mit einer Linse mit 7,1 Zentimeter. Also im Wesentlichen stehen da zwei Fotoapparate in der Wüste. Ja. Und die haben halt diese, aber anscheinend ist sowas reicht, so kält sich jetzt gerade, die haben irgendwie schon tatsächlich 2, 4, 6, 8, 10, so über ein Dutzend Exoplaneten entdeckt. Und einer von diesen Exoplaneten, das ist eben Kelt 9, der umkreist den Stern HD 195. 5689, werde ich auch nichts sagen, sagt mir auch nichts. Das Ding ist im Sternbild Schwan, 650 Lichtjahre von uns weg. Und dort gibt es einen Planeten und dieser Planet, der ist voll mit seltenen Erden oder voll, weiß ich nicht, aber dort hat man seltene Erden entdeckt. Also dort hat man nachweisen können Natrium, Magnesium und Chrom. Mhm. Das sind keine seltenen Erden, aber auch Skandium und Yttrium.
Wie weist man das nach?
Ja, das ist eine gute Frage. Das ist auch das Schöne an dieser Arbeit. Also das ist nicht so, sondern normalerweise, wenn das Zeug da irgendwie unter der Erde rumliegt, dann natürlich kannst du das nicht nachweisen.
Eben.
In dem Fall, es ist aber kein terrestrischer Planet, also kein Planet mit fester Oberfläche, kein kleiner Planet, sondern es ist ein sogenannter heißer Jupiter. Mhm. Also einer von den Planeten, die so groß oder größer als Jupiter sind, also Gasplaneten. Und zwar Gasplaneten, die ihrem Stern extrem nahe sind. Ja, also sowas haben wir bei uns im Sonnensystem nicht, aber andere Sterne haben sowas. Also Gasplaneten, die ihrem Stern extrem nah sind und deswegen auch extrem heiß sind. Das heißt, dieser Planet bei Kelt 9, der ist 4000 Grad heiß.
Das heißt, der strahlt Licht aus.
Naja, der strahlt halt generell, also er strahlt halt Infrarotstrahlung aus, da wird, ja, also wird auch schon ein bisschen was Licht rauskommen, aber 4000 Grad heißt vor allem, also ziemlich alles, was da rumliegt, ist halt, da liegt nichts rum, da gibt es keine feste Oberfläche und das Zeug, was da ist, das ist halt irgendwie, das ist halt alles verdampft. Also du hast halt nichts, was nicht verdampft ist.
Ja.
Das heißt, sämtliche Elemente, die da auf dem Planeten existieren, die hast du halt als Gas in seiner Atmosphäre. So, und jetzt kannst du halt dann mit einem großen Teleskop, also nicht mit so einem in der Wüste rumstehenden Fotoapparat, der hat ja nur den Planet entdeckt, die Forschung, die wurde hier mit einem größeren Teleskop gemacht natürlich, kannst du Spektroskopie machen, also kannst das Licht analysieren und in dem Fall, ich habe mir jetzt nicht genau angeschaut, wie sie es gemacht haben, weil normalerweise, du kannst den Planet ja nicht direkt sehen, also du kannst das Licht, das der Planet reflektiert oder halt durch seine Wärme selbst abgeht, nicht direkt sehen, sondern immer nur indirekt, aber du kannst so Transmissionsspektroskopie machen zum Beispiel, ja. Also wenn der Planet zum Beispiel vor dem Stern vorüberzieht und dann halt ein Teil vom Sternenlicht noch durch die äußeren Schichten des Planeten durchstrahlt zur Erde dann und sowas. Also so kann man oder du kannst auch probieren, halt, wenn du weißt, wann der Planet vorm Stern ist oder neben dem Stern oder hinter dem Stern, dann kannst du quasi das Sternenlicht mal ohne Planet beobachten und mal dann halt, wenn der Planet vorm Stern steht, dann kriegst du Licht vom Planet und vom Stern und dann kannst rechnerisch das Licht vom Stern quasi abziehen und hast dann nur das Planetenlicht. Also eine von diesen Techniken werden die verwendet haben, diese Wissenschaftler aus von wo auch immer. Schweiz, aus der Schweiz und so hat man dann rausgefunden, dass eben dieser Planet tatsächlich eben seltene Erden hat und das war das erste Mal, glaube ich, dass man seltene Erden in der Atmosphäre von einem extrasolaren Planeten gefunden hat, was jetzt keine momentanen, konkreten, spontanen Auswirkungen auf irgendwas hat.
Ja, doch, Elon Musk wird sich wahrscheinlich schon überlegen, wie man da hinfliegen und das abbauen kann, ne?
Ja, ach Gott, das soll nicht so viel kiffen. Aber was halt ist, was interessant ist, dass du halt tatsächlich, dass du das halt irgendwie, du kannst das halt, also du kannst, hat man wieder gezeigt, es war nicht das erste Mal, dass man Elemente in der Atmosphäre, dass man Atmosphären von Exoplaneten untersucht hat, das ist schon öfter gelungen. Aber jetzt halt wirklich auch, also das, da wird jetzt, werden jetzt keine gewaltigen Mengen an seltenen Erden rumliegen. Das heißt, es zeigt, dass die Technik eben schon fortgeschritten ist, dass man das sehr genau machen kann, dass man auch sehr spezielle Elemente nachweisen kann. Und das ist ein gutes Zeichen, wenn es darum geht, dass wir irgendwann mal bei kleineren Planeten diese Biomarker finden wollen. Ja? Also halt irgendwie diese Elemente nachweisen wollen, die ein Anzeichen sein könnten, dass es dort Leben gibt. Ja? Also irgendwie Ozon, Methan und so weiter. Also das, was wir dann so im nächsten Jahrzehnt vorhaben, wenn die großen Teleskope kommen. Und es ist schön zu sehen, dass wir das jetzt auch schon in einem gewissen Maß können, weil das heißt, wenn unsere Instrumente besser werden, dann können wir es dann besser und wissen schon, wie es geht.
Ich habe eine Nachricht von der Erde gefunden, und zwar haben unsere Vorfahren Kannibalismus betrieben. Es scheint eine Menschenart gegeben zu haben, die hieß Homo antecessor, also Vorgänger.
Mhm. 900.000 Homo anteportas.
Homo anteportas.
Ist vom Medus Montetra eingewandert.
Sehr schön. Der hat vor 900.000 Jahren in Nordspanien gelebt und hat gleichzeitig, zumindest sagen das die Fossilien, gleichzeitig mit dem Homo heidelbergensis, den kennen wir ja, der hat ja in Heidelberg gewohnt. Das sind beides Vorfahren des Neandertalers. Und spanische Wissenschaftler haben jetzt Fossilien vom Homo antecessor freigelegt und angeguckt und haben Belege für Kannibalismus gefunden.
Steckt eine Gabel im Knochen.
Genau, konnten also nachweisen, dass die Menschen gehäutet, ausgeweidet und entbeint wurden, und die Langknochen haben sie aufgebrochen, um Knochenmark rauszufuttern. Mhm. Und gehen jetzt davon aus, dass sie das nicht aus Not gemacht haben, dass sie sich gegenseitig aufgefressen haben, weil sie nämlich an der gleichen fossilen Stelle auch sehr viele Tierknochen gefunden haben. Das heißt, es war eigentlich genug tierisches Fleisch da. Sie haben aber trotzdem Menschen gefressen, und das haben sie gemacht, so die Wissenschaftler, vermutlich, weil es ökonomischer war. Weil es ökonomischer war. Ist halt einfacher, den Typen, der da sowieso krank in der Ecke liegt, kaputt zu schlagen und dann aufzufressen, als irgendwelche wilden Tiere jagen zu gehen, was ja viel mehr Energie verbraucht.
Ja, das klingt auf den ersten Blick plausibel, aber andererseits, ich meine, wir haben sie dann irgendwie nicht weitergemacht, also jetzt nicht im großen Stil, also muss es irgendwie auch einen Grund gegeben haben, warum man damit aufhört, weil wenn das eine evolutionär vernünftige Strategie wäre, dann würden wir immer noch Menschen fressen, oder?
Ja, wahrscheinlich. Vielleicht haben sie dann irgendwann rausgefunden, wie sich Tiere leichter jagen lassen. Also, dass der Energieaufwandsgewinn irgendwie besser war. Das heißt, es kann ja auch sein, dass der Homo antecessor, dass es ihm trotzdem unangenehm war, dass er seine Toten gefressen hat.
Oder er ist halt irgendwie ausgestorben, weil sie alle aufgefressen haben.
Das kann sich auch sein, ja. Oder hat irgendeine Krankheit gehabt, die von, vielleicht ist ja auch, wenn man Menschenfleisch isst, wird man vielleicht irgendwann wahnsinnig oder irgendwie.
Ich erinnere mich jetzt irgendwie vage, könnte dann irgendwie zu Hause nachschlagen. Es gab, ich glaube, bei der diesjährigen IG-Nobelpreis, IG-Nobelpreis, der Spaß-Nobelpreis, war, glaube ich, eine Arbeit dabei, wo Wissenschaftler untersucht haben, irgendwie, ob sich Kannibalismus quasi energetisch lohnt, also quasi wie viel Kalorien du irgendwie rauskriegst aus Menschenfleisch und ob das besser ist. Ich kann mich nicht mehr irgendwie an die Resultate erinnern, also was die Konklusion war von dem Ganzen.
Weiß ich gar nicht, wie viel, es werden ja genauso viel Kalorien drin sein wie in tierischem Fleisch, oder?
Weiß ich nicht, also sie haben es auf jeden Fall untersucht, also wird es einen Grund gegeben haben, vielleicht war es nicht ganz so trivial, also ich glaube, es gibt ja auch irgendwie so Viecher, ich glaube, mit welche sind das irgendwie Hasen, wenn du immer nur Hasen isst, dann ist das irgendwie auch gesundheitlich schlecht, weil da irgendwelche Sachen nicht drin sind, die dich irgendwie, die ungesund sind und die sich in deiner Leber anreichen und dich schädigen oder irgendwie sowas, also ich glaube, vielleicht ging es auch allgemein um die gesundheitlichen Sachen, aber ich bin mir jetzt nicht, sie haben auch, glaube ich, den Aufwand, den du brauchst zur Zubereitung. Ach, ich habe keine Ahnung.
Also bist du ein Hasen gefangen?
Schaut das nach, bevor ich da jetzt
Bist du ein Hasen gefangen hast, das ist ja auch furchtbar anstrengend. Ne?
Ja, aber schaut das selber nach, bevor ich da jetzt noch irgendwie uninformiert rumschwafel, da ist niemandem geholfen damit.
Och.
Aber interessant. Ja.
Das war's auch schon mit Kannibalen, was ich zu erzählen hatte.
Gut, aber wenn wir dann schon quasi beim Thema sind, hier eine schöne Umfrage. Du bist ja kein Österreicher, Holger. Aber ich bin Österreicher, ja. Und gut, fangen wir gar nicht erst an.
Seit Jan Böhmermann kürzlich.
Der ist hierzulande sehr populär, ja. Mhm. Heute im Spiegel war ein schöner Artikel über Österreich. Also, weil einer von unseren Deppen in Österreich hat, in Niederösterreich, einer von den rechtsextremen FPÖlern hat irgendwie so 10 Gebote für Ausländer, die hier leben, erlassen, die dann irgendwie machen musste, wie du musstest, diese Deutsche.
Dankbarkeit sollen sie.
Genau, ja. Und das hat irgendwie so von Spiegel Online irgendwie so eine Kolumne hat das quasi so parodiert und auf die in Österreich lebenden Deutschen bezogen und da eben auch 10 Gebote für die aufgestellt. Sehr, sehr witzig zum Lesen. Hat nichts mit Wissenschaft zu tun, aber war sehr witzig zu lesen.
Ich fand das nur so klasse, ja, dass Österreich Dankbarkeit einfordert. Das ist ja eigentlich ein Zeichen dafür, dass es Österreich doch sehr an Selbstvertrauen mangelt, ne? Wenn man Leute zur Dankbarkeit zwingen muss.
Ja, du bitte hast dich auch zu bedanken bei mir ab sofort.
Danke Österreich.
Alles. Ja. So, egal. In dem Fall, jetzt geht's hier um Österreich. Ich habe mich deswegen unter der Nationalität thematisiert, weil es jetzt um eine Frage geht, was ist dein Lieblingstier?
Teddybär.
Nee, ein echtes Tier.
Okay. Da hast du mich jetzt aber auf dem falschen Fuß erwischt. Ich interagiere ja nicht so viel mit Tieren, also von daher würde ich sagen Hund, aber mit Teddybärfell.
Ja, okay. Damit liegst du nicht ganz im dort, wo die Österreicher sind, denn es geht um eine Umfrage, die rausfinden wollte, welches Tier bei den Österreichern das beste Image hat.
Mhm.
Befragt wurden 1000 Personen zwischen 14 und 69 Jahren. Und ja, also was ist das sympathischste, netteste Tier? Also Hunde natürlich, also Haustiere, Hunde, Katzen und so weiter waren natürlich vorne im Ranking dabei. Aber tatsächlich ganz, ganz vorne war die Biene.
Ah.
Ja, also das Image der hohen Biene, also 69% haben die sympathisch gefunden, 90% fanden sie fleißig, Angst haben die Österreicher nur 8% der Österreicher vor Bienen.
Klar, die haben ja auch schon genug Angst vor Ausländern.
Ja, oder ausländische Bienen. Aber
afrikanische Killerbiene.
Genau. 87% finden die Biene nützlich, ja, und für 70% der Österreicher finden sie unersetzlich, die Bienen. Mhm. Ja, also es gab noch andere, also die Affen finden die Österreicher intelligenter als Hunde, Elefanten und Katzen. Die höchste soziale Intelligenz wird Hunden zugesprochen. Und jetzt kannst du noch irgendwie raten, welche Tiere die Österreicher am wenigsten mögen.
Schäferhund.
Nee.
Nicht.
Haie. Schlangen, Spinnen und dann kommen die Bären. Ja. Bären, ich weiß nicht warum, das ist quasi hier euer Tier.
Mhm. Schadbär.
Ja, ne, ich dachte, der Berliner Bär. Berlin ist doch der Bär, oder?
Wir haben es auch genau. Mit Bären, ja.
Genau, Bär, Löwe und Wolf. Also das mögen wir Österreicher nicht. Und dann gibt's noch, also war jetzt kein wirkliches wissenschaftliches Thema, sondern eher eine Marketingumfrage. Aber es wurde auch gefragt, die Verantwortung für das Bienensterben sehen die Österreicher in erster Linie bei
Deutschen. Flüchtlingen.
Nein, bei sich selbst, ja.
Ah ja,
zwei Drittel, 62% sind der Meinung, dass jeder einzelne Bürger verantwortlich für die Entwicklung in Sachen Bienen ist, ja. Zweiter Stelle kommen die Lebensmittelkonzerne, 53%.
Ja, an dritter Stelle die internationale jüdische Finanzverschwörung.
Genau, ja.
Kann das sein, dass ich Vorteile habe? Kann ich
weiß ich nicht. Nee, also ich glaube irgendwie, was jetzt hier so diese ganze Geschichte mit Rassismus, Ausländern, Antisemitismus, Vorteile angibt. Ich glaube, da ist es egal, ob man Österreicher oder Deutscher ist. Also da hat man so oder so nicht viel gewonnen.
Christoph Grissemann hat ja mal gesagt, ich erzähle das immer wieder, es ist viele Jahre her, da hat er irgendwo bei einem Interview gesagt, man sollte jetzt nicht glauben, dass es in Österreich nur Rechtsextreme gäbe, ja, auch einige Nationalsozialisten dabei. Aber wie du mit Bienen kommst, ich habe einen schönen Aufsatz gefunden oder einen schönen Artikel darüber, warum Hummeln, ne, also wenn es um Fluginsekten geht, sind ja die angenehmsten Fluginsekten der Welt sind Hummeln, weil die so schön so Gift durch die Gegend brummen.
Ja. Dave Golson, ein Lob der Hummel, beste Buch über Wissenschaft und Natur, das ich je gelesen habe.
Ach, hast du
schon mal empfohlen?
Echt? Ein Lob der Hummel hast du schon mal empfohlen?
ich vermute ich mal, ich habe den Typ, das hat mir so gut gefallen, dass ich sogar etwas gemacht habe, was ich nie gemacht habe, nämlich ich habe den Typen irgendwie kontaktiert und ein Interview mit ihm gemacht für meinen Blog. Mhm. Also und sein aktuelles, der ist halt so ein Hubbelfahrer, der war einer von den Typen, der auch diese rausgefunden hat, dass die Neonicotinide schlecht sind für die Bienen.
Ja.
Und die wird ihm machen und dieses komische Moratorium da mit seiner Forschungsgruppe erwirkt hat, hat noch einen ganzen Schwung andere Bücher geschrieben, alle extrem hervorragend, verlinken wir dann.
Wie heißt der Autor?
Dave Goulson, Goulson.
Aha.
Extrem hervorragendes Buch, wirklich eines der besten Bücher, die ich je gelesen habe.
Cool. Ja, jedenfalls, zurück zur Hummel. Ja. Hummeln fliegen ja rum und machen eben, wenn sie fliegen, aber wenn sie in Blüten reingehen, dann machen die einen sehr hochfrequenten Summton. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast.
Nee.
Also das ist halt tatsächlich nicht so, Hummel macht ja eigentlich und wenn die in der Blüte ist, macht die Hummel aber ist ganz lustig und das machen die, was ich auch nicht wusste, die versetzen ihren Körper in Schwingungen durch Muskelkontraktionen, um an der Blume zu schütteln, weil viele Blumen nämlich ihre Pollen so sparsam einsetzen, dass es nicht reicht, dass da einfach nur ein Insekt gegenstößt. Das heißt, die Hummel geht in die Blüte, rüttelt
schreit an,
schreit sie an, genau, und sagt die Blüte ah! und lässt die Pollen fallen vor lauter Schreck. Und die fallen dann aufs Fell der Hummel und von ihrem Fell klaubt die Hummel dann diese Pollen wieder runter und bringt den Kram dann in den Stock. Was cool. Ganz witzig ist. Und was noch witziger ist, die müssen das erst lernen. Das ist der Hummel nicht angeboren. Und jetzt kommt die Tragik. Und da hat es eben schon Neonicotinoide. Wenn Hummeln Neonicotinoiden ausgesetzt sind, lernen die das nicht mehr ordentlich.
Ja, es ist deshalb, wenn ich hier die an, wie bei den Menschen, ja, wenn die mit der Jugend anfangen mit zu saufen und zu rauchen und so weiter, dann lernen sie nichts mehr, dann wird nichts aus ihnen.
Ja, und das Tragische ist halt, dass Neonicotinoide damit nicht nur die Populationen von Bienen und sowas angreifen, sondern auch dafür sorgen, dass die Bestäubungsleistung runtergeht. Weil die Hummel halt nicht mehr weiß, wie sie ordentlich brummt. Nee, summt.
Brauchen wir Hummelbrummschulen.
Hummelbrummschule. Sehr schön. Hat bestimmt irgendein Österreicher.
Genau, ja. Aber dann bleiben wir nochmal gleich bei dem Thema, nämlich Insekten und Österreich in dem Fall. Ein Tier, das die Österreicher wirklich, wirklich nicht leiden können, das ist Phylloxera vastatrix. Sagt dir das was?
Nee, gerade nicht.
Phylloxera vastatrix kam in der Mitte des 19. Jahrhunderts nach Europa mit einem Dampfschiff über den Atlantik. Winziges Insekt mit scharfen Zähnen, einem Saugrüssel, 1,5 Millimeter groß.
Mhm. Mücke.
Ganz Europa? Nein.
Nicht.
Die Reblaus.
Ah, doch klar. Die sollte mir eigentlich was sagen. Die hat ja hier sämtliche Weinstöcke vernichtet.
Genau, also darum können die auch alle Leute, die Wein trinken, also halt die Österreicher und der Rest der weintrinkenden europäischen Bevölkerung, können halt Wein, Rebläuse nicht so gern leiden. Und weil die halt, die kam halt irgendwie Mitte des 19. Jahrhunderts, wie gesagt, halt, ist die halt irgendwie als blinder Passagier gekommen. Und 1863 war schon, sagen sie hier in dem Artikel, ganz Südfrankreich quasi überall. Und was die halt machen ist, sie fressen die Blätter und die Wurzel von Weinreben, was dem Wein nicht so gut gefällt. Und die haben irgendwie 2/3 des gesamten europäischen Weins vernichtet.
Jo.
Und das ja war nicht gut. Also jetzt hatte man quasi im Wesentlichen, wirst dich du vielleicht sogar besser auskennen, man musste halt die ganzen europäischen Weinstöcke halt mit amerikanischen, also die quasi immun sind gegen die Reblaus, also die Reblaus halt nicht mag, musste man irgendwie so mit aufpfropfen.
Genau.
Damit man.
Also du konntest die alten Stämme sozusagen stehen lassen, weil die da irgendwie nicht hochgeklettert kommt. Musstest aber oben auf die alten Stämme dann eine neue Pflanze draufpacken. Ja? Und es gibt nur noch ganz, ganz wenige wirkliche Rebstöcke, die nicht von der Reblaus vernichtet worden sind. Ja.
Genau, und genau um das geht jetzt hier in dem Artikel. Da geht es quasi halt hier um die Reblaus, was die halt jetzt hier wieder beim Klimawandel, der auch eine Rolle spielt. Also die Reblaus ist jetzt im Wesentlichen, das ist eigentlich ein schöner langer Artikel, den wir auch verlinken können, wo also die Geschichte, die ganze Geschichte der Reblaus und der Reblaus, Reblaus-Infektion beschrieben wird. Und es ging über den Winzer Gaston Bazille. Da schreibt sie wirklich Bazille. Gaston Bazille, wahrscheinlich spricht sie es aus, aber Gaston
Sturm Bazille. Sturm auf die Bazille.
Die Bazille, ja. Bazille. Ja, da heißt es, schreibt sich Bazille. Ein Winzer aus Montpellier, der war einer, der halt quasi diese Phylloxera vastastrix erforscht hat, hat die Rebwurzeln ausgegraben und gesehen, dass da halt wirklich die Rebläuse dranhängen, dass die amerikanischen Reben auch befallen werden, aber halt im Gegensatz zu den europäischen Reben halt nicht sterben. Also der hat die quasi im Wesentlichen erforscht. Und dann ging es halt hier, also was tun gegen die Reblaus, also Rezepte gegen die Reblaus. Eins der ersten Rezepte, und jetzt hier bitte keine bösen Briefe schreiben, ich zitiere jetzt hier aus dem Artikel, Zigeunerurin.
Ah ja.
Es ist halt das, was ich als französische Winzer im 19. Jahrhundert als Gegenmittel gedacht haben.
Das ist gerade mal 100, das ist gerade mal so 100 Jahre her, ne? Das ist unfassbar, wie viel dümmer wir damals waren. Unwahrscheinlich.
Ja, und ich zitiere jetzt nochmal, also nicht jetzt, das ist wirklich ein schöner Artikel, also wieder Zitat, da die Notdurft von Roma- und Sinti-Familien auf die Schnelle schwer zu beschaffen war, ließ man stattdessen regelmäßig Schulkinder zum Pinkeln in die Weinberge ausschwärmen. Mhm. Hat aber nichts genutzt, überraschend.
Nee, klar, war ja keine Zigeuner. Ne?
Wahrscheinlich, ja.
Das ist echt unglaublich.
Ja, dann gibt's halt hier noch mehr, also es, hier ist jetzt ein bisschen ein sinnvollerer Vorschlag. Es gab nämlich im November 1881 den internationalen Reblauskongress in Bordeaux, nämlich mit zwei Maßnahmen, alle verlausten Flächen komplett entwurzeln. Könnte doch von der AfD kommen im Parteiprogramm wahrscheinlich. Und zweitens das Nervengift Kohlenstoffdisulfid ausbringen. Ja, also die haben jetzt quasi hier im Wesentlichen, ja, was wir heute machen, irgendwie Pestizide, nee, Herbizide braucht man da. Nee, Pestizide.
Gegen die
draufsprühen, ja. Und so, dann ging es halt dann weiter, dann hat man eben das gemacht, was man jetzt eben schon gemacht, nämlich amerikanische Sorten einkreuzen in das Ganze, um halt das zu machen. Und ja, und mittlerweile gibt's jetzt eigentlich bei uns in Europa eigentlich kein großes Problem mehr mit der Reblaus. Also deshalb, wir haben das, der Wein wächst und die Reblaus haben wir jetzt im Griff. Allerdings, was jetzt passiert ist, dass die Reblaus in den USA, da wo sie herkommt, Schäden anrichtet, ja. Das heißt, jetzt haben die, also es hat in den 1970er Jahren haben nämlich die kalifornischen Winzer, also als da quasi so der Weinboom losging, haben die gedacht, ha, wir nehmen doch vielleicht, wir könnten europäische Weinreben nehmen und da unser Kreppel drauf tun, ja. Und das hat natürlich, hat sich die Reblaus in Amerika gefreut. Und deswegen, also mittlerweile funktioniert das auch wieder schnell, aber ja, mittlerweile ist es jetzt halt, sind die dann auch wieder als Reblaus resistent, aber Klimawandel, ist jetzt hier quasi so endet der Artikel, der Klimawandel bringt den Schädling nun allerdings zurück, allerdings momentan in Europa nur auf die wilden Weinreben, also nicht auf die kultivierten. Wie es dann weitergeht, werden wir sehen. Aber der Artikel, wie gesagt, das ist jetzt keine aktuelle Forschung, des Artikel, ich wollte ihn einfach nur verlinken, weil er wirklich ein schöner Text ist, ja, über die Reblaus und ihre Ausbreitung in Europa.
Wo wir gerade bei Wein sind, der fließt ja über die Zunge und amerikanische Wissenschaftler haben festgestellt, dass die Zunge riechen kann.
Ne? Ja, das habe ich schon
bisher gehört. Bisher hat man ja gedacht, es gibt halt den Geruchssinn und den Geschmackssinn und das wird halt im Gehirn, vom Gehirn zu Geschmack zusammengebaut. Ist aber gar nicht so. Es gibt auf der Zunge funktionsfähige Geruchsrezeptoren, also in den Geschmackszellen gibt's die. Jetzt könnte man denken, die Zunge kann riechen. Daran kann man zweifeln, schreiben sie, weil so Duftrezeptoren auch auf Spermazellen gefunden worden sind, in Haarwurzeln, in der Haut und in den Bronchien. So, das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass die Zunge wirklich unabhängig riechen kann, ist äußerst gering. Wovon sie aber ausgehen ist, dass diese Geruchsrezeptoren mit einer Reaktion auf Duftstoffe in die Signalwege eingreifen, über die die Geschmacksempfindung in der Zelle schon verarbeitet werden. Also das sorgt nicht dafür, dass im Gehirn irgendwie was an Geschmacksverarbeitung stattfindet, sondern da, wo der Geschmack entsteht oder wo die Duftstoffe ankommen. Und sie meinten, das könnte ganz nützlich sein, indem man in ungesunde Lebensmittel statt Salz oder Zucker nur einen Duftstoff für Salz oder Zucker in diese Lebensmittel einbringen würde. Die würden dann halt funktionieren, also geschmacklich funktionieren wie süße oder salzige Sachen. Man hätte aber keinen Salz oder Zucker mehr da drin.
Okay, das klingt interessant.
Das ist dann die nächste Cola ohne Kalorien. Wo ich ja, habe neulich, habe ich mir eine Cola gekauft. Ich kaufe mir sehr selten Cola. Ich mag das eigentlich. Aber ich habe irgendwie gedacht, ich brauche jetzt kalte Cola. Und hatte die Wahl zwischen Cola Light und Cola Zero, was beide Male Cola ohne Zucker ist. Und ich habe es nicht den Unterschied nicht verstanden. Verstehst du das?
Ich habe mich auch schon öfter gefragt. Also ich glaube, es sind einfach, soweit ich es verstanden habe, unterschiedliche Arten von Süßstoff, die drin sind. Also zwei verschiedene Arten von Süßstoff. Kann auch ein Blödsinn sein. Also bitte nicht jetzt sofort glauben, sondern nachschauen. Aber ich glaube, das ist ein Ding. Und dann glaube ich auch wieder aus, ohne jetzt konkret Quellen zu haben, weiß nicht mehr, wo ich das gehört habe, dass es, glaube ich, einfach auch ein Marketing-Ding ist. Ah. Also, dass quasi dieses Light, also was so echte Männer trinken, keine Light-Produkte, ja, das ist was für die Frauen. So wie es auch in diesem Cola Zero-Mann da, wie es in diesem Sixpack oben ohne Heini, wie es da früher vermarktet worden ist. Und dieses Coke Zero mit dem schwarzen Etikett und alles, das ist was für die Männer, die halt auch irgendwie sehr was plausibel. Kalorienfreies trinken wollen, aber halt kein Weiber-Light
trinken. Das ist trinken. Sehr plausibel und zwar leider sehr plausibel.
Ja, aber ich weiß es tatsächlich, das sind die Geschichten, die ich gehört habe, aber nicht, bitte jetzt nicht, schaut doch mal nach, bevor ihr das irgendwie weiter verbreitet.
Nein, glaubt uns alles blind, was wir erzählen.
Ja, wenn wir schon beim Riechen sind, ein Ort, wo es vermutlich nicht gut riecht.
Küche. Okay, Dortmund.
Kann ich beides nicht bestehen. In meiner Küche riecht es gut und in Dortmund, war ich schon mal in Dortmund? Doch, die haben eine Uni dort, oder?
Ja.
Mit einem Wissenschaftsjournalismus-Lehrgang?
Das weiß ich nicht.
Ja, ich glaube, irgendwo in diesen Ruhrpott-Städten mit D habe ich mal einen Vortrag an der Uni über Wissenschaftsjournalismus gehalten. Egal, es war auf jeden Fall nicht Düsseldorf. Aber oder war es Düsseldorf?
Ach Gott, das ist auch
Ruhrgebiet. Diese Ecke da oben ist so verwirrend. Da weißt du, niemand eine schon aufhört, die andere anfängt und dann irgendwie. Und wenn du die verwechselst, dann sind alle böse auf dich und so. Also da, nee. Aber ich rede von was ganz anderem. Ich rede nämlich vom Saturnmond Titan.
Tetra ist ja schon weg, außerdem ist er bei der Venus gewesen. Ja.
Genau, nee, aber Titan ist halt wirklich ziemlich, wir haben sicherlich schon mal über Titan geredet, weil Titan ein ziemlich cooler Himmelskörper ist. Also er ist wirklich ein gewaltiger Mond, ja, also er ist der zweitgrößte Mond im Sonnensystem, hat einen Durchmesser von 5150 Kilometer, also wirklich, der ist, glaube ich, größer als Merkur sogar.
Was für ein Durchmesser hat die Erde, dass wir einen Vergleich haben? Banana for Scale?
Oh Gott, du fragst mich da spontan Sachen. Die Erde hat, glaube ich, 13.000.
Okay.
Das ist der Radius.
Nee, Radius sind 40.000.
Das ist der Umfang.
Sag ich doch.
Ja, 13.000, ja, muss die Erde sein. Aber jedenfalls, das ist halt, unser Mond hat 3.500 Kilometer Durchmesser.
Ja.
Also Titan ist wirklich, wenn Titan nicht um Saturn rumfliegen würde, dann würde er auf jeden Fall als Planet gelten. Aber wie gesagt, ich bin Himmelsmechaniker, ich kenne immer nur Massen und keine Größen. Bei uns ist alles Massenpunkte. Aber nachdem selbst methodisch inkorrekt beim letzten Mal irgendwie die Masse vom zentralen schwarzen Loch im in der Milchstraße mit 17 Sonnenmassen angegeben haben, statt 4 Millionen Sonnenmassen, können wir uns hier auch ein bisschen...
Ja, mein Gott, reichen denn nicht 17 Sonnenmassen, um das Licht aufzusaugen?
Sie wurden auch heftig geschimpft und haben Buße getan dafür. Also... Egal. Also Saturn, Mond, Titan ist ein Riesending. Aber es geht nicht darum, dass es ein Riesending ist, sondern es geht darum, dass er tatsächlich nicht einfach nur so wie unser Mond, der halt im Wesentlichen eine Felskugel ist, auf der zwar Mondbeben stattfinden, aber sonst ist da halt quasi nicht viel, was so halt irgendwie Wetter angeht. Aber auf Titan hast du Flüsse, auf Titan hast du Seen, auf Titan hast du Wolken, du hast Regen, aber halt einen komplett anderen Kreislauf. Du hast keinen Wasserkreislauf wie bei uns, weil auf Titan ist es eiskalt. Ja, da hat es minus 180 Grad Celsius. Der ist ja arschweit weg von der Sonne. Also Saturn ist noch hinter Jupiter. Also Saturn ist weit weg und deswegen ist der Mond auch weit weg, minus 180 Grad. Und trotzdem hast du diesen Flüssigkeitskreislauf. Allerdings funktioniert dort der eben nicht mit Wasser, sondern mit flüssigen Kohlenwasserstoffen, Methan, Ethan, ja. Das heißt, da regnet es Methan. Du hast flüssiges Methan, das in Seen und Flüssen rumfließt. Du hast gefrorenes Methan als Eis. Also im Wesentlichen genau so wie bei uns im Wasser in allen drei Aggregatzuständen auftaucht, hast du das auf Titan eben mit diesen Kohlenwasserstoffen.
Titan mit Methan.
Ja, und Ethan. Das ist halt wirklich extrem. Also wenn du dir die Bilder anschaust, also du hast da wirklich, also du hast da die gleiche Geografie wie bei uns. Du hast da wirklich so Flüsse, du hast Seen mit Inseln drin, du hast ein Flussdelta und das ist halt, das ist schwer zu beobachten, weil natürlich du hast auch extrem dicke Stickstoffatmosphäre, weil irgendwo, wenn du halt Wolken hast, dann hast du auch eine dicke Atmosphäre und Das heißt, die Bilder, die du hast, sind im Wesentlichen nur Radarbilder, also wie von außen rum abgetastet mit Radarstrahlen. Aber ein paar Bilder gibt's tatsächlich von der Oberfläche, weil auf Titan wir schon gelandet sind. Das ist der weiteste Ort von der Erde entfernt, auf dem wir eine Raumsonde runtergesetzt haben. Das war damals im Rahmen der Cassini-Huygens-Mission. Eben Cassini war das Ding, was die letzten Jahre von 2005 ging es, glaube ich, los, bis jetzt, glaube ich, letztes Jahr, wo Cassini in den Saturn geflogen wurde, weil die Mission zu Ende war. Cassini war das Ding, das eben diese ganzen Jahre durchs Saturnsystem geflogen ist und all diese tollen Bilder gemacht haben. Aber am Anfang der Mission ist eben Huygens, das war so eine europäische, von den Europäern gebaute Landeeinheit, die Cassini auf Titan abgesetzt hat, ja. Und die ist eben wirklich, die ist da durch die Atmosphäre geflogen, ist auf der Oberfläche von Titan gelandet, hat da Bilder gemacht, ist, glaube ich, weiß jetzt nicht, wie lange hat es nicht durchgehalten, weil die Bedingungen eben extrem waren, aber wir sind dort gelandet. Also es schaut im Wesentlichen so gelb aus. Mhm. Ja, also halt gelb, dunstig mit gelben Brocken, die am Boden rumliegen. Aber wie gesagt, das ist alles jetzt nicht neu, das gibt schon seit über 15 Jahren.
Gelbe Brocken, jetzt, die am Boden rumliegen, finde ich auch an Bushaltestellen, wo mehr Jugendliche sitzen.
Ja, aber da hat es nicht minus 180 Grad Celsius.
Und die sind nicht so cool sind die nicht, wären die gern. Ja,
jedenfalls, es wird auch immer wieder mal spekuliert, dass du auf Titan vielleicht auch irgendwie eine Art von Leben, ist jetzt vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber halt, ja, du hast ja diese ganzen Kohlenwasserstoffe, sind ja die Grundbausteine, wo halt auch bei uns das ganze Leben entstanden ist. Also dass du da vielleicht irgendeine andere Art von Lebenszyklusgrundlage, exobiologisches irgendwas hast. Also da wird immer spekuliert, also Titan ist für die Astrobiologen ein richtig cooles Ding, aber halt auch für die Planetologie, weil du halt da eben den einzigen anderen Himmelskörper quasi hast, auf dem auch halt tatsächlich sowas vernünftiges Wetter quasi stattfindet. Ja.
Vernünftige also, Leute rumlaufen.
Ne, aber nicht so, man hast dann im Wesentlichen sonst so Himmelskörper eben wie den Merkur oder den Mond, die halt, da kannst du halt eben die Krater untersuchen, aber so passieren tut da nicht viel. Auf dem Mars hast du halt ein bisschen Stürme, da tut sich schon ein bisschen was, da ist ein bisschen Atmosphäre mit ein bisschen Niederschlag und so weiter, aber richtig viel auch nicht, aber auf Titan tut sich eben wirklich was. Und eins, was immer interessant oder ungeklärt war, dass die Seen auf Titan, dass da, obwohl dort ständig ein ziemlich starker Wind weht auf Titan, hast du keine Wellen auf den Seen. Und so Wellen kann man ja recht gut messen aus dem Orbit. Das macht man ja auch hier bei uns auf der Erde mit den Erdbeobachtungssatelliten, mit Radarstrahlen abtasten, da kannst du halt die Wellenhöhen messen und alles. Aber auf Titan ist das alles irgendwie so spiegelglatt. Und man hat nicht gewusst, warum das so ist. Und man weiß es immer noch nicht genau, aber es gibt eine Hypothese. Und zwar, ich muss das jetzt einmal irgendwie tatsächlich den ganzen Namen sagen, weil ich den so schön finde. Das sind zwei Franzosen, unter anderem Nathalie Carrasco von der Université de Versailles-Saint-Quentin Yvelines. Saint-Quentin Yvelines. Université de Versailles-Saint-Quentin, ja, wie auch immer, also eine französische Uni halt. Aber es ist wirklich ein sehr schöner, langer französischer Name. So, und was die sich gedacht haben, dass auf der Oberfläche dieser Seen eine dünne Molekülschicht liegt. Und so wie bei uns quasi, jetzt so wie du das vorstellen kannst, so am ersten frostigen Tag im Spätherbst, wo halt wirklich so eine Eisschicht ist, wo schon irgendwie es reicht, wenn irgendwie ein Blatt drauf fällt, dass sie quasi wieder durchbrochen wird, dass du hier Aerosole hast. Aerosole, die sich in der Atmosphäre von Titan befinden, eben der besagte gelbe Dunst, wo die Aerosole sich quasi ständig ablagern auf die Oberfläche und du da quasi, die sich halt, weil es halt eben kein Wasser ist, wie bei uns, oder sondern eben tatsächlich Kohlenwasserstoffe sind, das heißt, die können sich leichter verbinden und du kriegst dann quasi wie im Schwimmbad, ja, wo du dann irgendwie bei dir zu Hause, wenn du einen Pool im Garten hast, da tust du auch so eine Folie drüber am Abend. Und so im Wesentlichen hast du hier so eine Plastikfolie, keine Plastikfolie, eine Molekülfolie, die Gewässer auf Titan, sagt man nicht Gewässer, wenn es nicht aus Wasser ist?
Interessante Frage.
Ja, gute Frage. Wer eine Antwort weiß, bitte Bescheid sagen. Ich weiß es nicht. Ja. Ich sage jetzt einfach mal Gewässer. Also das ist halt diese Molekülschicht, die aus der Atmosphäre vom Titan ausfällt ständig, dass die Gewässer auf Titan bedeckt und so verhindert, dass eben trotz der heftigen Winde Wellen entstehen.
Okay.
Und auch das ist, wie gesagt, keine jetzt Erkenntnis, die spontan unser Leben verändert, aber ich finde es trotzdem ziemlich cool.
Macht das denn dann auch was mit den Flüssigkeiten, also mit den Seen selber? Also, weil das ist ja auch irgendwie eine Abschirmung gegen, weiß ich nicht, Austrocknung, Verdunstung oder wie auch immer man es nennen mag.
Ja, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Da bin ich nicht, habe ich zu wenig Ahnung von Planktologie und von der Chemie. Aber was ich halt interessant finde an der ganzen Sache ist eben, dass du siehst halt, dass halt auf diese triviale Erkenntnis, dass es anderswo anders ist, die aber trotzdem eigentlich, wenn man genau darüber nachdenkt, nicht so trivial ist, weil wir können nicht anders, als quasi immer von uns selbst auszugehen. Also wir können nur so denken, wie wir denken, weil wir unser Gehirn sich so entwickelt hat, wie es sich entwickelt hat. Ja. Wir denken so, wie wir denken, weil wir in der Welt leben, in der wir leben. Und deswegen ist ja auch, wenn du die Wissenschaftsgeschichte schaust, deswegen ist das ja auch so verlaufen. Also wir sind immer davon ausgegangen, dass die Erde ist im Mittelpunkt, ja, und dann halt die Sonne im Mittelpunkt sein und anderswo Planeten, die müssen auch alles, muss alles so funktionieren wie bei uns. Also wir gehen immer im ersten Schritt quasi davon aus, dass wir der Normfall sind quasi und die Erde der Normplanet ist und die Sonne der Normstern ist. Aber alles, was wir aus dem Universum rausfinden, zeigt uns halt immer, anderswo ist es anders. Da passieren ganz andere Dinge, da laufen ganz andere Sachen ab, da funktionieren die Dinge anders. Also die Naturgesetze sind überall gleich. Ich sage jetzt nicht, dass die Naturgesetze anders sind, aber wenn man sieht, selbst irgendwie so ein publiger Mond, der noch nicht mal weit weg ist von uns, da passieren Dinge, wo du wirklich extrem hart nachdenken musst, um rauszufinden, du hast da,
was passiert da
flüssig, ja, das flüssiges Zeug, das da rumliegt und da weht der Wind und es macht keine Wellen. Warum? Ja. Ja, also das ist halt irgendwie was, so eine Beobachtung, wo du vermutlich nicht mal auf der Erde kämst, du gar nicht auf die Idee nach einer Schicht zu suchen,
die da, ja.
Nee, aber du kämst gar nicht auf die Idee, dir zu überlegen, ob es einen Mechanismus geben könnte, der sowas verhindert, weil das Phänomen schlicht einfach nicht existiert.
Ach so,
ja. Und das heißt, das ist ein Gedanke, den du gar nicht...
Wird diese Schicht dicker? Weiß man das?
Das kann ich dir nicht sagen. Vor allem glaube ich nicht, dass man das messen kann Ferne. Stimmt, ja. Da müsste man wirklich halt mal hinfliegen und da was runtersetzen, was halt mal länger dort bleibt oder vielleicht irgendwie so ein bisschen rumschippert auf dem See. Aber... das ist noch, ja, Zukunftsmusik. Aber wie gesagt, es ist auch wieder, anderswo ist es anders. Merkt euch das.
Kommen wir zu Käffchen.
Ja, bitte.
Kanadische Wissenschaftler haben festgestellt, Kaffee nutzt nichts. Weil,
an, wenn ich gern Kaffee trinken will, dann
schon, aber Zweck hervorragend. Genau, aber dieser Effekt, dass du dann morgens so einen Energiekick bekommst, ne, wenn du einen Kaffee getrunken hast, der ist nicht ausschließlich auf Kaffee zurückzuführen, sondern im Wesentlichen wohl auch auf den Placebo-Effekt zurückzuführen. Ja, das heißt, sie haben Leute angeguckt, die gerne und viel Kaffee trinken, also Kaffeeliebhaber haben sie es genannt.
Cafficionados.
Genau. Kaffeesommelier.
Kaffeekonnoisseur heißt der doch, oder?
Nee, das sind die Typen, die bei Starbucks auf den Knopf drücken, damit der Kaffee rausfließt.
Hipster?
Was?
Hipster?
Hipster auch, ja. wobei Hipster sind die Bärtigen, die Bärte den Arabern geklaut haben, was sie immer nicht hören wollen, wenn man ihnen das sagt. Kommen wir zurück zu den Kaffeeliebhabern. Die Kaffeeliebhaber haben sie halt untersucht, ne, wie man halt sowas untersucht mit erhöhtem Dingsbums, sag schnell, Stress und so weiter, Levels. Und haben festgestellt, solange Menschen Kaffee mit einem Erregungszustand verbinden, ganz gleich, woher diese Assoziation auch stammt, kann die Wahrnehmung von Sinnesreizen, die an Kaffee erinnern, das zentrale Nervensystem stimulieren, ohne irgendeine Form von Koffein zu sich zu nehmen.
Das überrascht mich jetzt nicht so sehr, weil...
funktioniert sogar bei diesen Leuten bei Kaffeewerbung.
Ja, du musst irgendwie einmal das ganze Poster vom Militärmann über dein Bett hängen, genau. Und dann bist du auch morgens munter.
Nee, aber, ja, aber durch die Schreie.
Ja, aber es überrascht mich jetzt nicht so sehr, dass das funktioniert, weil man kennt das ja vom Alkohol genauso. Also wenn du quasi glaubst, du trinkst Alkohol, aber im Bad ist es alkoholfrei, dann kommst du trotzdem besoffen vor.
Ja.
Oder beziehungsweise hast die Effekte, also dass du dich halt irgendwie selbst dann irgendwie oder anderen gegenüber irgendwie attraktiver findest als sonst, also die ganzen Effekte, die man kennt. Das ist, wird vermutlich auch, würde mich nicht wundern, wenn da quasi die gleichen Mechanismen im Gehirn ablaufen, die auch ablaufen, wenn du quasi halt irgendwie die Kaffee-Assoziation hast und dann halt die mit den Effekten quasi verbindest. Ja,
und sie haben das ausprobiert an Westlern und Ostlern, also jetzt nicht BRD, DDR, sondern Asiaten und wie nennt man das denn? Kaukasiern. Ja. Und diese Wirkung, sie nennen es eine kognitiv verändernde Wirkung von Kaffee, die war bei Leuten, die aus westlichen Ländern kommen, stärker, weil Kaffee beliebter ist im Westen, ganz klar. Und vor allen Dingen assoziiert wird mit Energie, Konzentration und Ehrgeiz. Und Kaffee wird ein größerer anregender Effekt nachgesagt als Tee.
Aber in Asien müsste das dann ja mit Tee funktionieren.
Vermutlich, aber das haben sie nicht getestet. Ja. Da, wir brauchen da einfach mehr Forschung an dieser Stelle. Also wir müssen den Asiaten Tee verkaufen.
Genau, ja. Was habe ich denn noch? Ich wollte noch was zum Asteroidenbergbau sagen, weil der gerade wieder in den Medien ist.
Ach, okay, mitgekriegt, okay.
Ja, das ist ja so ein Ding, also Asteroidenbergbau ist eins von den, sagen wir mal so, die, abgesehen von den Asteroiden, die immer irgendwo einschlagen und uns bedrohen und uns umbringen wollen, das Asteroidenbergbau ist das einzig andere Thema, das regelmäßig in die Medien kommt und was dann regelmäßig auch von dieser typischen, ja halt irgendwie Space-Nerd-Blase halt sehr, sehr gehypt wird. Mhm. Und da heißt es dann immer irgendwie so, wir hatten glaube ich schon mal die Geschichte von Luxemburg, ja, so Luxemburg, dass Luxemburg jetzt irgendwie Asteroidenbergbau macht und so weiter, die haben wir glaube ich vor ein paar Jahren schon mal gehabt. Und weil es ja tatsächlich stimmt, dass Luxemburg das einzige Land ist, das eben tatsächlich eben Gesetze hat. Also Luxemburg hat quasi Gesetze, die regeln, wie halt Asteroidenbergbau ablaufen würde und wem was gehört und so weiter. Das haben andere Länder nicht. Und jetzt haben sich Amerikaner und Luxemburger zusammengetan, quasi. Also es hat der US-Handelsminister Wilbur Ross, heißt er. Und der hat sich jetzt quasi hier mit den Luxemburgern getroffen und haben halt gesagt, ja, im Wesentlichen haben die nicht viel gemacht. Die haben halt nur gesagt, ja, wir tun jetzt gemeinsam. Mhm. Wir kooperieren ein bisschen. Und dann halt die üblichen Geschichten, ja, Asteroiden haben halt irgendwie wahnsinnig viele wichtige Rohstoffe. Da gibt's alles, was man haben will. Eben Eisen, da gibt's die ganzen seltenen Erden. Auf dem Mond gibt's Helium-3 und so weiter. Wasser gibt's und das ist alles ganz wichtig, wenn man was machen will im Weltall. Und deswegen braucht man das und so. Und die haben halt gesagt, ja, wir machen das jetzt. Das Ding ist, also es sind dann, ich habe dann schon tatsächlich, weiß nicht mehr, wo ich es gelesen habe, irgendwelche Aufrufe, ja, dass andere Leute, Wissenschaftler, ich glaube, es waren Wissenschaftler, gesagt haben, ja, aber wir müssen aufpassen, wir dürfen irgendwie, dann da gab es diese Horrorgeschichte, dass dann wir jetzt die Saturnringe abbauen werden in Zukunft, ja.
Absaugen werden wir die.
Nee, ist nicht, ne, weil halt, ich sag, das Saturn, ja, es ist halt im Wesentlichen Wassereis, was da rumschwirrt. Und der Wasser kann man immer brauchen im Weltall. Also, ja. Und dann, aber das ist halt, das war halt wirklich, das war halt so eine typische Geschichte, die halt aus sämtlichen Proportionen hinaus gehypt oder halt diskutiert worden ist. Weil im Wesentlichen, ich zitiere jetzt mal diesen US-Handelsminister, die haben halt eine US-Handelsminister Wilbur Ross unterzeichnete höchstpersönlich eine detaillierte Absichtserklärung und sagt, wir werden zusammenarbeiten, um ein Billionen-Dollar Weltraumgeschäft zu schaffen. Mhm. Ja, schön und gut, aber ich kann auch sagen,
können wir auch machen.
Wollen
wir
ja, Holger, wir werden zusammenarbeiten, um einen Billionen-Dollar-Podcast zu machen. Ja,
sehr gut, so. Absichtserklärung, sehr schön.
Ja, also natürlich, wenn
ich doch nichts über Wissenschaft.
Ich bin ja wirklich kein Gegner des Asteroidenbergbaus. Ich meine, ich habe ein ganzes Buch geschrieben und erklärt, wie cool Asteroiden sind und wie wichtig Asteroiden sind und wie wichtig Asteroidenbergbau ist. Also ich bin, wer schon einmal bei der Science Buster Show war, weiß, dass ich durchaus aus persönlichem Antrieb ständig die Asteroiden lobe, weil ich sie wirklich cool finde und auch Asteroidenbergbau wirklich wichtig finde, weil es tatsächlich ja stimmt, wenn du irgendwelche großen Projekte machen willst im Weltall, also wenn du irgendwie wie Raumbasis, Kraftwerke, Sonnenkraftwerke, der Umlaufbahn oder irgendwas machen willst, brauchst du halt Rohstoffe. Die kannst du nicht mit Raketen von der Erde ins Weltall schaffen. Das geht schlicht und einfach nicht. Du musst die Rohstoffe von dort holen, wo sie im Weltall sind. Das sind die Asteroiden. Also Asteroidenbergbau macht absolut Sinn. Und es gibt ja...
Aber Saturnringe?
Das wäre sogar jetzt gar nicht mal so schlecht, weil da hast du halt das Wasser im Wesentlichen schon fertig da liegen. Du musst das nicht irgendwas im Gestein rausklauben, wie bei den Asteroiden. Ja,
aber da musst du halt auch erstmal hin, ne?
Ja, genau. Und das ist ja alles auch, da können Luxemburger und Amerikaner und diese ganzen privaten Firmen, wie die alle da heißen, Planetary Resources und die ganzen anderen, die können, da gab es ja auch diesen Crowdfunding, wo Leute irgendwie, die haben das nicht eine Million oder mehr irgendwie zusammengekriegt, für, im Wesentlichen für dann irgendwie so ein popliges Teleskop, das, glaube ich, noch nicht mal gebaut ist, das dann im Wesentlichen Anführungsstrichen nur mal irgendwie ein paar Fotos macht und guckt, wo der Asteroid sein könnte, ja. Aber jedenfalls, also dieses Ganze, diese ganzen, das ist immer, wird immer so extrem gehypt, das ist ein bisschen so Tesla-mäßig, ja. Mhm. Also es wird immer gehypt, ja, und wir machen jetzt das und wir machen das und dann hier, da gibt's tolle Präsentationen, wo dann schon erklärt wird, wir bauen dann hier, die wollten so fliegende Tankstellen machen und irgendwelche Raumsonden, die automatisch von Asteroid zu Asteroid fliegen und dann irgendwie das Wasser absaugen und dann irgendwie Wasserstoff und Sauerstoff trennen, dann können die Raumsonden da quasi andocken automatisch und also irrsinnige Sachen. Aber du musst halt mal, du musst halt was machen außer Absichtserklärung. Ja, du musst Raketen bauen, du musst hinfliegen, du musst wirklich auf dem Asteroid landen, du musst irgendwie dir Technik bauen, wie du den Asteroid abbauen kannst. Du musst einen Asteroid, sowas, was die NASA ja macht, die NASA ist ja gerade unterwegs mit einer ihrer Missionen Osiris-Rex. Die tatsächlich auch ein Stück von dem Asteroid dann zur Erde zurückbringt, also in eine Umlaufbahn um den Mond, glaube ich, bringen will, um den dort halt zu untersuchen. Also, aber das dauert alles noch ewig. Und bis wir da wirklich einen Asteroidenbergbau haben, der den Namen verdient, das dauert halt ewig. Also da können noch so viele Absichtserklärungen unterschrieben werden. Also da muss man wirklich nicht anfangen, sich jetzt irgendwie drüber aufzuregen, dass vielleicht die Saturnringe abgesaugt werden, weil erstens
das ist das Letzte, groß. Was wir machen, ja.
Genau. Und also, ja, also diese Asteroidenbergbaugeschichten sind interessant, aber ich glaub's erst dann, wenn ich quasi den ersten Typ mit der Spitzhacke am Asteroid sehe.
Deutsche und österreichische Wissenschaftler haben gemeinsam rausgefunden, Schlaf macht schlau.
Tatsache.
Ja, hättest du auch nicht gedacht. Also, wie lernen wir? Wir nehmen den Stoff, wir wiederholen den häufig und das führt dann dazu, dass er sich ins Langzeitgedächtnis verlagert. Mhm. Da bleibt er aber nur, wenn du nach dem Lernen mehrere Stunden schläfst. Ansonsten rutscht das wieder zurück ins Kurzzeitgedächtnis. Mhm. Finde ich total faszinierend. Das heißt also, Schlaf hilft, schreiben sie, Erinnerung und Lernstoff rapide einzuprägen und schafft dadurch zugleich im Kurzzeitgedächtnis Platz für neue Inhalte. Das heißt, wenn du viel lernst und wenig schläfst, ist erstens dein Langzeitgedächtnis nicht aktiv genug dafür und zweitens funktioniert dein Kurzzeitgedächtnis erst recht nicht mehr, weil es einfach viel zu voll ist, viel zu viel zu verarbeiten hat.
Ja, da könnte man doch einfach in Zukunft jetzt immer so Double Features machen. Zuerst kommt die Wissenschaft und danach der Einschlafe-Podcast von Tobi. Tobi,
genau. Das wollte ich sagen. Also nach dieser Sendung solltet ihr alle erstmal schlafen, damit ihr das Gelernte auch in euer Langzeitgedächtnis überführen könnt. Vor allen Dingen die Dinge, bei denen wir nicht wissen, wovon wir sprechen.
Genau, ja. Ja. Ja, ich hätte noch eine Geschichte aus dem Universum.
Oh, noch eine aus dem Universum. Ich habe noch was aus dem Menschen. Warte mal, die schiebe ich gleich nach. Hast du Depression?
Ich glaube nicht, nee.
Okay, leidest du manchmal unter Verstopfung?
Ich glaube nicht häufiger als
du Depression hast.
Nee, ich glaube nicht häufiger als ja, ab und zu schon, aber ich glaube jetzt nicht irgendwie so, dass es irgendwie medizinisch bedenklich wäre.
Okay, stellt sich raus, gibt einen Zusammenhang. Jeder dritte Mensch mit chronischer Verstopfung hat auch Depression. So.
Okay.
Und das liegt am Serotoninmangel und zwar in beiden Fällen. Serotoninmangel macht, dass im Darm weniger neue Neuronen gebildet werden. Und Serotoninmangel macht halt auch Depression. Haben sie geguckt, haben einfach mal ein bisschen Serotonin reingeschmissen und zack, war die Darmfunktion verbessert und das depressive Verhalten hat sich normalisiert.
Ta.
Und jetzt kommt's in Mäusen. Es gibt einen wunderbaren Twitter-Account.
Wollte ich gerade sagen, der ist hervorragend, dieser Twitter-Account. Ja.
Es gibt einen wunderbaren Twitter-Account, der Username, also der Handle lautet Just Says in Mice. Ja. Das ist ein Twitter-Account, der macht nichts anderes, als wissenschaftliche Arbeiten zu verbreiten, in denen im Mausmodell irgendeine interessante Sache gefunden wurde. Und er schreibt in Versalien darüber, in Mice, also in Mäusen. Einfach nur, um darauf hinzuweisen, wie populär boulevardwissenschaftlicher Journalismus immer wieder Mausmodelle hernimmt und sagt, Heilung gegen Krebs gefunden.
Ja, in Mäusen.
In Mäusen, genau. Und das ist das ist gleichzeitig jetzt die Empfehlung für diesen Twitter-Account gewesen.
Ja, das kann ich mich nur anschließen.
Dabei, der ist super, ja. Was war im Universum noch?
Ja, wir haben ja, glaube ich, beim letzten Mal oder irgendwann schon öfter mal drüber gesprochen, über das expandierende Universum und dass es da halt immer noch ein paar ungeklärte Sachen gibt. Ja, und die ungeklärten Dinge werden immer ungeklärter. Also, ich glaube, das war die Geschichte, wo du mal gemeint hast, du hättest sie gesehen oder vielleicht auch nicht, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ich erzähle sie einfach und wenn sie mit einer schon erzählten Geschichte korreliert, dann
macht das nichts, denn wiederholen heißt lernen.
Genau, also nochmal kurz Zusammenfassung, was bisher geschah im Universum, also es entstand vor 13,8 Milliarden Jahren und dehnt sich seitdem aus. Und früher dachte man, ja, das dehnt sich halt aus, aber es gibt ja auch noch quasi die Gravitationskraft der gesamten Materie im Universum, die quasi dieser mit der Gravitationskraft, also die gesamte Materie mit ihrer Gravitationskraft zieht quasi am Raum, am Universum und wirkt dieser Expansionskraft entgegen. Und man ging davon aus, dass quasi diese Bremswirkung dafür sorgt, dass das Universum halt immer langsamer und langsamer expandiert und vielleicht irgendwann aufhört zu expandieren und vielleicht irgendwann wieder in sich zusammenfällt. Und das wollte man messen. Mhm. Das hat man in den 1990er Jahren gemessen und ich erkläre jetzt nicht, wie das genau abgelaufen ist. Das habe ich dir schon
das
mal erklärt.
Das, wenn das nicht, Ding, was für die Expansion sorgt, ist die dunkle Energie. Ne?
Genau, also das, ja. Das geht gar nicht um die Entdeckung der dunklen Energie. Also mhm. Die Expansion, das Universum expandiert, das war halt einfach so klar, es expandiert, weil halt Urknall und ja. Expansion.
Wozu man noch Hausaufgaben machen?
Ja, und ich habe
Film, Zitat.
Und man wollte messen, wie stark die Verlangsamung der Expansion ist. Das wollte man in den 90er Jahren messen. Mhm. Haben zwei Teams unabhängig voneinander getan und sind unabhängig voneinander zum gleichen Befund gekommen. Die Expansion wird nicht langsamer, die wird immer schneller und schneller.
Das Universum platzt.
Und man hat keine Ahnung gehabt, warum das so ist und auch keine Ahnung gehabt, was die Ursache dafür ist. Man hat dieser Ursache eben den Namen dunkle Energie gegeben, aber halt keine wirkliche Idee, was da diese dunkle Energie sein könnte genau. Aber wie gesagt, der Befund an sich ist solide, der ist klar, für den gab es 2011 sogar den Nobelpreis in Physik. Und jetzt, also das ist mehr oder weniger unbestritten, das Problem jetzt an der Sache ist, dass es vereinfacht gesagt zwei verschiedene Arten von Messungen gibt, die nicht ganz zusammenpassen. Ja, also du hast einmal Messungen, die in unserer kosmischen Umgebung quasi stattfinden, also jetzt sind wir mal hier in unserer Milchstraße und so weiter, wo du die Expansionsgeschwindigkeiten, wo du die kannst du die Sterne direkt beobachten und kannst messen und dann kannst du Messungen machen über die kosmische Hintergrundstrahlung. Also das Zeug, das 400.000 Jahre nach dem Urknall freigesetzt worden ist. Und auch da kannst
du... Stimmt es eigentlich, dass die kosmische Hintergrundstrahlung das ist, was im Radio fürs Rauschen verantwortlich ist?
Ein minimaler Promillteil ist der vom Rauschen ist kosmische Hintergrundstrahlung. Also kosmische Hintergrundstrahlung ist Mikrowellenstrahlung, die halt von überall kommt, aus allen Richtungen, kommt die auf die Erde und ist halt ein Teil von der ganzen Störstrahlung, die halt da irgendwie so rumspielt und dann irgendwie rauscht. Aber es ist jetzt nicht so, wenn das die kosmische Hintergrundstrahlung nicht da wäre, dann würdest du es nicht hören.
Okay.
Ja. Es gibt halt irgendwie zwei Arten, diese Hintergrundstrahlung zu messen. Einmal eben über die kosmische Hintergrundstrahlung, einmal über die Untersuchung von Sternen in unserer näheren kosmischen Umgebung. Und die Ergebnisse stimmen aber nicht überein. Ja, und sie stimmen auch nicht, wenn du Messunsicherheiten inkludierst, nicht überein. Das heißt, es geht dabei um die sogenannte Hubble-Konstante, ja, also halt eben die Rate, mit der das Universum quasi expandiert. Und die ist halt tatsächlich eben unterschiedlich im jungen Universum, wo die kosmische Hintergrund.
Hast du mir gerade gesagt, die Konstante ist nicht konstant?
Die Hubble-Konstante war noch nie konstant. Das ist ein absolut unvernünftig benanntes Ding. Aber tatsächlich, wenn du ein Diagramm aufträgst, vor allem, einerseits ist sie, man dachte, sie wäre konstant, aber man hat sie ist halt wahnsinnig schwer zu bestimmen. Also du müsstest mal machen. Also du müsstest mal eigentlich den Wert der Hubble-Konstante so im Laufe der Zeit.
Variable Konstanten, geil.
Ja, das ist tatsächlich. Schweifen wir jetzt komplett ab, aber es gibt tatsächlich auch wirklich eben so ernsthafte Forschung, die halt überlegt, ob halt so Naturkonstanten wie eben irgendwie Lichtgeschwindigkeit oder halt irgendwie Feinstrukturkonstante, ob die tatsächlich irgendwie variabel sein können.
Naja, da habe ich vor ein paar Jahren war ich bei der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt, habe da mit dem Chef geredet und der hat das nämlich auch gesagt. Der hat auch gesagt, ja, wir messen jetzt halt immer weiter und wir sind gar nicht so sicher, ob die Naturkonstanten überhaupt so konstant sind auf der 85. Stelle hinterm Komma oder so.
Ja, also in dem Fall geht es halt wirklich um die Frage, also dass Hubble-Konstante ist halt, wenn du die war halt immer extrem schwer zu bestimmen. Also wenn du guckst, welchen Wert man in 1920er Jahren gehabt hat und dann eben, wie sich das im Laufe der Zeit verändert hat. Also wenn du eine Zeitentwicklung der Hubble-Konstante irgendwie unseres Wissens über die Hubble-Konstante aufträgst, dann müsste da vermutlich eine ziemlich wilde Kurve rauskommen. Aber in dem Fall geht es halt um was anderes, dass du halt die beiden Messungen sind für sich genommen sehr genau, aber sie ist halt, du kriegst halt eine andere Hubble-Konstante raus, wenn du ins junge Universum guckst, als wenn du ins gegenwärtige Universum guckst. Ja. Und ja, man weiß nicht warum. Das ist der Stand der Dinge und das hat man jetzt vor kurzem rausgefunden. Also die Diskrepanz gibt schon länger, aber jetzt haben ein paar von den Typen, die damals die dunkle Energie entdeckt haben, haben jetzt dann diese Hubble's Konstante nochmal extrem genau gemessen, eben die lokale, die heutige Hubble-Konstante, sind jetzt wirklich so 74,03, ist schon eine zweite Nachkommastelle, was für die Disziplin sehr genau ist. Also das Universum in unserer Umgebung, das aktuelle Universum in unserer Umgebung, dehnt sich mit einer Rate von 74,03 Kilometer pro Sekunde pro Megaparsec aus. Und das ist ein anderer Wert, als er früher war und man weiß nicht warum.
Gucken wir mal, wie konstant das dann noch ist. Zurück auf die Erde. Britische Wissenschaftler haben festgestellt, dass Bioplastik gar nicht so bio ist. Sind hingegangen, haben normales PET-Plastik genommen mit verwandten Bioplastik-Varianten, biologisch abbaubare, kompostierbare Materialien und etwas, das nennt sich oxo-abbaubarer Kunststoff. Da werden dann irgendwie noch Plastikmetallionen beigetan, die sich bei UV-Licht und Wärme und Sauerstoff, die dann so vor sich hin oxidieren und das dann fragmentieren. Haben diese Plastiksorten über 3 Jahre getestet unter Laborbedingungen und in 3 natürlichen Umgebungen, also an der Luft, im Boden und im Meerwasser. Und haben das Zeug dann irgendwann ausgegraben und festgestellt, das Bioplastik ist nach 3 Jahren im Boden immer noch eine stabile Tragetüte gewesen. Das kompostierbare Plastik hat ein bisschen besser abgeschnitten als das herkömmliche, also PET. Und zwar war das aus Meerwasser nach 3 Monaten vollständig weg. Also 3 Monate Meerwasser, die kompostierbare Plastiktüte ist weg. Im Boden haben sie aber 27 Monate gehalten in ihrer ursprünglichen Form, war aber nicht mehr als Tragetasche zu verwenden.
Wie weg ist weg in dem Fall? Weil du hast ja wirklich das Problem, wenn du so ein Mikro-Nanoplastik-Teilchen hast, die dann irgendwo im Körper landet von den Fischen und von den anderen Viechern. Also da ist dann, sieht man es nur nicht mehr oder ist es wirklich abgebaut chemisch?
Das ist die Frage. Das habe ich nicht rausfinden können. Also ich vermute mal, es ist dann tatsächlich abgebaut, sonst würde es nicht kompostierbar heißen, oder?
Ach, kommt davon, auf dem Komposthaufen kannst du Fisch schmeißen.
Das ist, ja, klar, das ist doch noch nicht kompostierbar, was du da hingeschmissen
hast. Ach so, ist das nicht kompostierbar?
Genau, kompostierbar ist alles, was ich auf den Komposthaufen werfe. Autoreifen, genau. Schweinehälften, was man halt so hat. Und meine letzte Meldung ist, es gibt ein schönes Citizen Science Projekt von britischen und deutschen Wissenschaftlern. Mhm. Und zwar gibt es ein Spiel, das unter Zusammenarbeit mit der Telekom gebaut worden ist. Und zwar hat die Telekom mit Neurologen zusammen ein Spiel für die Demenzforschung gebaut. Das Spiel heißt Sea Hero Quest. Da musst du halt so eine, hast eine virtuelle Ozeanwelt mit Inseln und Eisbergen und musst so deinen Weg durch dieses Labyrinth finden. Die Daten fließen allesamt an einen Server, also Daten und Verhalten der Spieler gehen an den Server, Wissenschaftler werten das aus und das Spiel haben schon mehr als 4 Millionen Leute gespielt und daraus konnten sie zum ersten Mal.
Oder war es immer nur einer, der vergessen hat, dass er schon gespielt hatte?
Ist jetzt gemein, ja, aber was sie daraus machen konnten, ist, sie konnten tatsächlich einen Referenzwert zur normalen menschlichen Orientierungsfähigkeit festlegen.
Aha.
So. Okay. Das Ding liefert jetzt Vergleichswerte dafür, wie gut oder wie schlecht du dich je nach Alter orientieren kannst oder Geschlecht oder sogar verschiedenen Kulturen.
Also das, Entschuldigung, dass ich verstehe, das Spiel haben jetzt einfach irgendwelche Leute gespielt
und
die haben angegeben, wie alt sie sind. Oder war das jetzt speziell für Demenzkranke, die das gespielt haben?
Nee, das haben alle gespielt. Kannst du runterladen, okay, kannst du spielen. Ja, haben
okay,
alle gespielt,
gut,
jetzt haben sie halt einen riesigen Referenzwert gebaut. Okay. Und was die Demenzforschung weiß, ist, dass Alzheimer, da habe ich auch gerade einen sehr interessanten Resonator aufgenommen. Der letzte Resonator, 152, die Folge räumliche Orientierung, kann ich nur empfehlen. Da habe ich, das ist ein Psychologe, mit dem ich gesprochen habe, vom Helmholtz-Zentrum in Magdeburg, also von der Deutschen Gesellschaft für neurodegenerative Erkrankungen. Und der sagte halt auch, dass sie Hinweise darauf haben, dass dass der Verlust der Orientierungsfähigkeit ein Frühindikator für eine spätere Alzheimer-Erkrankung sein kann. Und die arbeiten halt gerade daran, Möglichkeiten zu finden, ja praktisch eine Orientierungslosigkeit als Frühindikator dann auch tatsächlich zu erkennen. Und dieses Programm, diese Software, die scheint das zu können. Was sie dann nämlich können ist, also sie haben Vergleichswerte, dadurch, dass sie einen großen Datenbestand haben und können dann Navigationsdefizite identifizieren, die charakteristisch sind für Alzheimer. So, und die treten, ich glaube, der sagte der Wissenschaftler, mit dem ich gesprochen habe, bis zu 10 Jahre, bevor richtige Alzheimer-Symptome zu finden sind, auf.
Das ist aber cool.
Das ist richtig cool. Ja. Also wenn die Forschung weitergeht, und das war sehr vielversprechend, was der mir da in dem Interview erzählt hat, wenn das weitergeht, dann hast du halt irgendwann es tatsächlich so, dass du beim Neurologen eine Maschine stehen hast, ähnlich ja, wie so ein Ultraschall, der Arzt da stehen hat. Mhm. Und der kann dann mit dir halt so bestimmte Orientierungstests machen in so einer festgelegten Umgebung. Die machen das mit Virtual Reality, versuchen die dann halt so einen Standardtest zu entwickeln. Und dann kann der halt mit dir einen Test machen und kann sagen, okay, ich habe da einen Marker, es gibt Anzeichen dafür, dass sie im sehr frühen Stadium an Alzheimer erkrankt sind. Wir fangen jetzt schon mal an, dagegen zu arbeiten. Und dadurch kannst du das dann natürlich verzögern. Das ist schon sehr cool.
Das ist wirklich cool, ja.
Ja.
Ja, ich habe dann auch nichts mehr, außer der den Hinweisen.
Den üblichen Hinweisen, genau, Achtung, na, jetzt, hier kommt die Werbung.
Es sind jetzt nicht,
die Wissenschaft wird unterstützt durch die Science,
heute gibt es auch unübliche Hinweise, ja. Oh. Also tatsächlich, also erstmal gibt es, ich halte zur Abwechslung mal wieder einen Vortrag ohne meine Science Busters Kollegen zu einem ziemlich interessanten Thema, finde ich, nämlich in Innsbruck am 22. Mai. Und zwar an der Uni, das gehört zur Uni Innsbruck dazu, und der Titel ist Was tun gegen Wissenschaftsskepsis? Ja, also was tust du mit Leuten, die halt irgendwie nicht an Wissenschaft glauben wollen oder das doof finden?
Naja, man muss ja nicht dran glauben, das ist ja das Praktische.
Nee, aber oder halt die halt irgendwie misstrauisch, negativ, feindlich gegenüberstehen. Ja. Also,
was machst du mit denen? Hast du da eine griffige Antwort, ohne dass man in deinen Vortrag muss, weil ich komme so
schlecht. Ja, eine griffige Antwort. Es ist, ich werde halt irgendwie, es ist ein Vortrag mit Diskussion, also ich werde zuerst irgendwie so eine halbe, dreiviertel Stunde was erzählen und dann gibt es eine moderierte Diskussion, Podiumsdiskussion, also nee, Podiumsdiskussion nicht, weil da sitzt nur ich, aber eine Diskussion mit dem Publikum halt, das kommt. Und ja, also ich, so richtig, ich glaube, das ist eins von den Dingen, wo du nicht sagen kannst, man muss das so machen, aber was, glaube ich, funktionieren kann, ist eben, das Problem ist, dass du immer einen Widerspruch hast. Ja, da kommen die Leute mit dir, hier die wenn jetzt einer kommt und dir erzählt hier, das ist ein Beispiel, ja, hier die Leute mit ihrem Gentechnik ist irgendwie böse. Und wenn du dann anfängst, ja, aber Entschuldigung, Gentechnik ist nicht böse, weil Gentechnik macht das und das und das und das, dann ich glaube, da hast du schon verloren, zumindest bei den Leuten, weil dann das, was du sagst, ist quasi, du hast Unrecht, ich habe Recht und ich erkläre dir jetzt, wieso. Das ist das, was die Leute hören. Oder wenn sie es halt, je nachdem, wie sie es hören oder wie du es sagst, also du bist blöd, ich bin klug, hör mir zu. Das ist so eine Konfliktsituation, wo du, glaube ich, nicht weiterkommst. Ich glaube, was helfen könnte, ist, wenn du jetzt jemanden hast, der erzählt hier, ja, Gentechnik, alles scheiße. Wenn du dir sagst, ja, du hast recht, also Gentechnik kann problematisch sein, und zwar in dem und dem und dem Fall. Aber in dem Fall ist Gentechnik überhaupt kein Problem, und zwar deswegen. Also wenn du probierst, irgendwie halt dir tatsächlich die Leute quasi, mit den Leuten auf eine Art und Weise zu reden, die
nicht komplett abzulehnen. Also wie man zum Beispiel Rassismus komplett ablehnt, wenn einer sagt, ne,
ja, das ist wieder ein anderer, ja.
Das ist ein anderes Thema. Hey, Alter, du hast keine Ahnung, das ist Unsinn. Mhm. Aber wenn jemand sagt, Gentechnik ist ein Problem oder Gentechnik ist böse, dann, wie du schon sagtest, dann hat er ja in Teilen möglicherweise recht, zieht nur daraus die falschen Schlüsse.
Ja, also ich glaube, das Ding ist, du brauchst, ich weiß nicht, vielleicht kann man das Empathie nennen, also jetzt nicht immer sofort irgendwie so auf diesen Konfrontationskurs gehen, nicht sofort dich angegriffen fühlen, sondern wirklich sagen, okay, der Typ hat ein Problem. Ja. Und vielleicht mal gucken, ich habe eine komplett andere Meinung, aber vielleicht gibt's ja irgendwo, vielleicht kann ich mal, ich guck mal, warum der ein Problem hat, und vielleicht gibt's irgendwas, wo wir drüber, also irgendwie die Art, also dass man, ich kann es jetzt nicht in ein paar Sätzen zusammenfassen, aber ich glaube, das kann ein Weg sein, wie man damit umgehen kann.
Na, vor allen Dingen sollte man damit umgehen, wenn wir da bei diesem Beispiel bleiben mit der Gentechnik, dass man einfach mal fragt, wie kommst du darauf?
Zum Beispiel, also, aber was halt auch Kritik, geht, irgendwie, ja, oder halt auch wirklich, also nicht unbedingt immer sofort widersprechen, sondern kommunizieren, also auch Fragen stellen, ja. Wenn er sagt, hier, und wie sie die Gentechnik da werden alle sterben und sowas, sagt er, aber warum? Und dann bitte ich, dass du musst den Leuten Fragen stellen, sodass sie sich selbst Gedanken machen und dann beim Nachdenken vielleicht draufkommen, dass da irgendwas nicht ganz zusammenpasst bei ihren Argumenten, weil im Endeffekt hören Leute nur dann auf, irgendwie einen Quatsch zu glauben, wenn sie selbst drauf gekommen sind.
Ja.
Glaube ich.
Nee,
ja, also wir haben mal, das alles, also ja. Wie gesagt, 22. Mai in Innsbruck, 19 Uhr. Die Bäckerserkämpfe kann man da verlinken, müssen sich alle Daten aufzählen. Aber da gibt es halt diese Diskussion, und wenn wer kommt, dann können wir über all das da diskutieren. Dann gibt es natürlich die üblichen Science Busters Shows, die auftreten. Diesmal sogar in unterschiedlichen Ecken. Also wir sind in der Schweiz wieder mal am 23. Mai, also gleich nach Innsbruck, in Olten. das ist, glaube ich, in der Nähe von Zürich, Olten. Mhm. Da ist ein Kabarettfestival und da treten wir auf. Dann sind wir in Ingolstadt oder Eichstätt. Ingolstadt. Ich glaube, es ist irgendwie es ist so eine Doppeluni irgendwie, katholische Universität Eichstätt Ingolstadt. Ah, okay. Also die haben so eine lange Nacht der irgendwas, lange Nacht der Unternehmen und Wissenschaft, glaube ich. Und da ist der Eintritt frei, aber ihr könnt uns trotzdem sehen. Und da treten wir auf. Dann sind wir in Österreich am Tag drauf. Gott, das sehe ich jetzt erst. Ich bin in Innsbruck, da bin ich in der Schweiz, da bin ich in Ingolstadt, da bin ich in Österreich. Ach du Scheiße. Okay, dann am Tag drauf sind wir in Österreich, in Hollerbrunn. Okay, gut, da komme ich schon irgendwie hin. Also ich bin auf jeden Fall da und wenn ihr auch da seid, könnt ihr uns angucken. Und dann, ich weiß nicht, ob wir davor noch mal aufnehmen, darum sage ich das auch gleich. Am 8. Juni sind wir in München. Mhm. Im Lustspielhaus gibt's zwei Shows am 8. Juni, eine nachmittags, eine abends, mit unserer Mondlandungsshow. 50 Jahre Mondlandung, The Eagle Has Landed. Alles über die Mondlandung. Und es gibt in Karlsruhe, sind wir auch nochmal Ende Juni, da gibt's auch nochmal so einen Tag der offenen Tür in Karlsruhe gratis. Und in Berlin sind wir auch noch, aber das ist im August. Also das sind wieder andere Dinge. Aber was ich eigentlich noch erzählen wollte, neben den Terminen, ich probiere jetzt nämlich mal was aus. Ich probiere jetzt nämlich die Taktik aus, die unser Podcast-Kollege, der Herr Remford, so erfolgreich eingesetzt hat. Weil der hat ja einen Bestseller geschrieben.
Ja.
Mit seinem Buch, sehr gutes Buch, mit wissenschaftlich korrektes Bier trinken oder methodisch korrektes Bier trinken. Heißt das so? Ach Gott, ich probiere das Buch loben, da fällt mir der Titel nicht ein.
In den Show Notes.
Aber es ist, ja, ich habe es gelesen, ich habe es sogar rezensiert in meinem Blog. Es hat mir sehr gut gefallen, dieses Buch. Und es ist tatsächlich in der Spiegel-Bestsellerliste gelandet. Und ich habe ihn kürzlich in meiner Fernsehshow in Wien getroffen, wo wir beide eingeladen waren und wir haben ein bisschen so über Bücher geplaudert. Und er hat mir dann erzählt, quasi die Taktik, wie er quasi auf die Bestsellerliste gekommen ist, weil da kommst du dann schon drauf, wenn du halt wirklich in einem kurzen Zeitraum sehr viele Bücher verkaufst. Ja, sein Buch hat er, glaube ich, irgendwie ewig lang geschrieben und ewig lang im Podcast angekündigt, sodass da quasi Unmengen Leute das eben vorbestellt haben und dass quasi all die Vorbestellungen sind dann quasi am Tag des Erscheinens sind da quasi in als verkauft gezählt worden. Und das will ich jetzt auch probieren, denn ich habe nämlich ein neues Buch geschrieben, das jetzt schon vorbestellbar ist.
Buchladen, wo ich eigentlich nicht Bücher kaufen möchte. Freistetter. Mal gucken, was es da so gibt. Newton, Hawking, Newton, Co-Made im Cocktail. Nee, wie heißt denn deins?
Aber guck, das muss doch schon, ich habe das glaube ich schon gesehen. Das neue Buch wird erscheinen am 23. September, wenn es das noch nicht vorbestellt gibt, dann natürlich noch nichts dazu.
Aber wie heißt es denn?
Ich schaue jetzt selbst gerade mal, ob das hier drin ist.
Ja, dann mach das mal, dann kündige ich derweil an, Sendung, dass es am 17. Juni, ist es Juni? Juli, am 17.07., 17. Juli, Montag der 17. Juli, irgendwann ab dem frühen Nachmittag, da wird es das legendäre Hörerinnen-Treffen in Köln im Odonien geben. Kommst du da hin? Bist du da zufällig in Köln?
Nee, am 17. Juli bin ich, sofern mein verdammtes Bein endlich aufhört, weh zu tun, was mich schon ein halbes Jahr nervt, bin ich auf einer Radtour quer durch Deutschland. Ich glaube, am 17. bin ich immer im Allgäu.
Ah, okay. Ja, falls das mit dem Bein nicht besser wird, kannst du ja vorbeigerumpelt kommen. Wer kommen mag, Idee. Der soll kommen. Ich werde das auch noch im Blog ankündigen, damit wir ein bisschen sammeln können, wie viele Leute kommen, dass wir wenigstens so ein bisschen eine Größenordnung kennen. Also 17.07.2019 ab dem frühen Nachmittag in Köln, Odonien. Wenn es regnet, keine Ahnung, was wir dann machen.
Genau, ja, sorry an alle, wo ich in Berlin mit denen geredet habe, weil das auch irgendwie, das Wetter war so schier, das hat sich hätte nicht gelohnt. Aber wie gesagt, wir haben ja auch gesagt, dass wir quasi nicht irgendwie ein Treffen machen und das war's dann, sondern dass wir quasi Treffen Open End überall auf der Welt machen. Also wir machen halt irgendwann das nächste Treffen, gibt's dann in Berlin oder in Leipzig. Also in Berlin, wie gesagt, am Ende August haben wir eine Science Master Show in Berlin am Sommerfest der Humboldt-Uni und da rundherum können wir wieder so ein Treffen versuchen und dann werden wir irgendwann mal vielleicht mal in Leipzig ein Treffen machen, wenn das geklappt hat und dann irgendwo in Frankfurt und in Wien. Also es wird laufend
laufend, genau.
Nicht laufend, aber
apropos kontinuierlich. Apropos laufend, wollten wir nicht auch mal einen Hörer wandern? Egal.
Ja, ich habe so, das Buch gefunden.
Wie heißt denn jetzt eigentlich dein Buch?
Also, das Buch, du musst ein bisschen weiter runter scrollen. Es ist da. Das Buch, das am 23. September erscheinen wird und das ihr alle gerne vorbestellen könnt, online, sowohl auch beim Offline-Buchhändler eures Vertrauen. Eine Geschichte des Universums in 100 Sternen.
Oh, das ist so ein bisschen wie unsere Idee mit der Sternbildung, ne?
Jein, da ging es, Sternbildung waren ja quasi Sternzeichen, also Sternbilder.
Ja, ja, klar. Aber
und na, im Wesentlichen ja, so ein bisschen. Also das, ich habe halt mir wirklich halt 100 Sterne gesucht. Das sind Sterne dabei, die man kennt, das sind Sterne dabei, die keine Sau kennt, die, wo ich wirklich ewig lang suchen musste, bis ich einen vernünftigen Namen gefunden habe, so grauenhafte Katalogbezeichnungen. Und ich habe halt anhand dieser 100 Sterne halt nicht die Geschichte des Universums erzählt, aber halt eine Geschichte. Also es ist halt quasi so eine bunte Mischung. Also es geht halt, du hast halt wissenschaftshistorische Themen drin, also es kommt halt irgendwie was über die welche astronomische Entdeckung der Vergangenheit. Du kriegst einen Überblick über die Astronomie als Ganzes, also welche Arten von Sternen es gibt, wie Sterne funktionieren, wie Planeten funktionieren. Es ist Kosmologie drin, du hast Raumfahrt drin, es geht halt auch wie auch was in der Zukunft. Also es ist im Wesentlichen einfach so ein einmal quer durchs ganze Universum mit allem, was in der Astronomie interessant ist, anhand von 100 Sternen erzählt. Also man kann es vielleicht, wenn ihr meinen Sternengeschichten-Podcast kennt, so ungefähr, also das ist die Themenmischung dazu. Also die Themenmischung im Buch entspricht ungefähr der Themenmischung meines Sternengeschichten-Podcasts.
Ah, ja.
Und es ist jetzt quasi nicht, ich habe jetzt nicht einfach irgendwie meine Podcasts abgetippt, also es sind schon neue Geschichten
drin. Du hast sie abtippen lassen.
Ja, nein, ich habe tatsächlich, natürlich gibt es thematische Überschneidungen, also ich werde da wie dort irgendwie über den Urknall reden, ich werde da wie dort, keine Ahnung, über einen roten Riesen reden oder sonst was, aber natürlich ich habe das, wie alle meine Bücher, ist es komplett neu geschrieben und es ist wirklich ein schönes Buch, also ich freue mich drauf, es wird auch ein Hörbuch geben, tatsächlich von mir gelesen, fein. Zur Abwechslung mal. Und ja, also wie gesagt, ich habe es jetzt gerade erst letzte Woche fertig geschrieben, das Buch.
Ich habe es auch schon vorbestellt. Das wäre ziemlich cool, wenn das funktionieren würde, wenn jetzt irgendwie sämtliche Frindhörerinnen und Hörer, die das sowieso lesen wollen, das einfach vorbestellen, sodass es dann tatsächlich in der Woche, wo es rauskommt, sofort in die Bestsellerliste katapultiert wird. Dann haben wir gewonnen. Und dann machen wir das auch mit irgendwelchen absurden Büchern in Zukunft.
Ja. Es kann auch sein, dass ich vielleicht noch ein zweites Mal erwähne, wenn wir den Podcast nochmal aufnehmen,
ja,
dass es das Buch gibt. Also
Das erwähnen wir beim nächsten Mal am Anfang, weil jetzt hört ja schon keiner mehr zu, weil die Leute glauben, das sei ja hier Werbung, was es ja auch ist.
Aber wie gesagt, wir haben alle meine Bücher Spaß gemacht, aber das hat mir besonders Spaß gemacht. Weil es auch vor allem irgendwie so, einen eigenen Podcast über wie man ein Buch schreibt, machen, weil da hast du Erfahrung. Ja, ich habe Erfahrung. Dann laden wir Alexandra noch mit ein, dann machen wir drei Podcasts, weil die schreibt eine komplett andere Art von Buch als ich. In dem Fall ich fand es halt interessant vom Schreiben her, weil die wirklich irgendwie, ich konnte jetzt keinen 500 Seiten Wälzer schreiben, das ist halt irgendwie, geht von der Produktion her nicht, also dann kostet es irgendwie, kann ja auch nicht so dramatisch viel kosten, so ein Buch für die Zielgruppe. Das heißt, ich habe wirklich so ein Kapitel, sind 100 Kapitel und ein Kapitel hat so zwischen 4.000 und 5.000 Zeichen.
Mhm.
Was halt, das heißt, ich habe probiert so zu schreiben, dass du wirklich alle Kapitel unabhängig voneinander lesen kannst. Das heißt, du kannst das ist ein guter Use Case, ja. Also du kannst es wirklich irgendwo aufschlagen und du kannst quasi, natürlich, wenn du alle Geschichten hintereinander liest, dann vertieft sich das Wissen quasi. Also das, was in einem Kapitel vielleicht nur in zwei Sätzen kurz erwähnt wird, wird im anderen Kapitel als eigenes Kapitel ausführlich erklärt. Aber im Wesentlichen kannst du jedes Kapitel, so wenn ich es hoffentlich vernünftig gemacht habe, kannst du jedes Kapitel lesen, ohne dass am Ende jetzt irgendwie du 100 offene Fragen hast.
Ja.
Und das heißt aber, das ist halt dann, wenn ich halt quasi ein Kapitel habe, wo ich jetzt erklären will, keine Ahnung, wie die Elemente nach dem Urknall entstanden sind, dann muss ich das auch in 4.000 Zeichen irgendwie hinkriegen. Oder wenn ich erkläre, wie der erste Exoplanet entdeckt worden ist. Oder wie, keine Ahnung, also wie eine Supernova funktioniert. Also ich habe quasi wirklich, ich bin es ja schon halbwegs gewohnt, durch die Sternengeschichten und durch die Science Busters Bühnenshows Dinge wirklich aufs so weit zu reduzieren, dass du trotzdem noch verstehst, worum es geht und es noch interessant ist. Aber das war schon, also quasi in der Menge, bin da wirklich irgendwie ein paar Wochen gesessen und jeden Tag halt irgendwie die gesamte Astronomie auf diese Kapitel reduziert. Das war sehr instruktiv, eben wenn du lernen willst, wie du Dinge verständlich, aber kurz erklärst, dann schreibst du ein Buch.
Verdichten. Nennt man das,
ja, genau. Ne? Ja. Ja, verdichten kommt auch. Mein Lieblingstitel ist, ich sage nicht, um was es geht und wie der Stern heißt, aber völlig dicht und total am Ende ist ein Kapitel, der Titel eines Kapitels im Buch.
Florian Freistetter, vielen Dank.
Ja, Holger Klein, auch vielen Dank.
Das war die Wissenschaft. Wir danken für die Aufmerksamkeit.
Ist nicht tot.